Dann hallo und herzlich willkommen zur 401. Episode des Spotcast Freiburg. Am Sonntag nach einem fast historischen Samstag beim Heimspiel gegen FC Bayern München. Nach einem Spiel mit ganz vielen Höhen und leider dann auch einer ganz großen Tiefe ganz am Ende. Wollen wir an diesem Ostersonntag ein bisschen besprechen, was da gestern so in Freiburg passiert ist. Und dafür bin ich nicht alleine, sondern der Mischa ist hier mit dabei. Hallo Mischa.
Hi Patrick, frohe Ostern.
Frohe Ostern. Wie froh bist du denn? Was überwiegt so 24 Stunden später? Also wir haben gerade vor der Aufnahme schon gesagt, wir haben gerade frisch die Highlight-Videos gesehen. Das macht schlimmer, aber ganz allgemein hatte ich den ganzen Tag das Gefühl, umso weiter das Spiel weg ist, umso happier bin ich eigentlich mit dem, was passiert ist.
Ja, es geht mir ähnlich. Und dann, wenn man sich dann halt nochmal anguckt, diesen Abschluss, dann ist es frustrierend auf jeden Fall. Aber ja, grundsätzlich glaube ich auch, wir werden hier tendenziell eher positive Dinge besprechen als negative. Jetzt vielleicht nicht alle Teile, die man irgendwie bewerten kann. Ich weiß nicht, Schiedsrichterleistung, die Frage von Angemessenheit der Nachspielzeit oder so werden wir vielleicht eher negativ bewerten. Aber spielerisch ist da ja einiges dabei, was man besprechen kann.
Ja, es ist dann doch verrückt, wie sehr man so auch eine ganz allgemeine Laune, wie sehr sich das dann doch innerhalb von ein paar Wochen verschieben kann. Dann, da gab es zwar auch so ein Unionsspiel, aber insgesamt hattest du jetzt halt irgendwie diese Heimspiele gegen Leverkusen, Henk und jetzt gegen die Bayern, wo du einfach so ein paar Mal dachtest, boah, diese Mannschaft kann ja einfach richtig gut Fußball spielen. Und wie sehr sich dann auch dieser gesamte Vibe so verschiebt, Richtung Donnerstag auch zum Beispiel.
Ja, das finde ich auch. Ich habe dich sogar im Ohr, wie du, ich weiß gar nicht mehr wann, du das sagst, irgendwie dir fehlt so die, du wünschst dir so eine spielerische Entwicklung und die sehe ich gerade nicht oder sowas. Und das ist ja halt manchmal auch so, man sieht es halt manchmal wirklich nicht und man wüsste eigentlich auch nicht, wie es jetzt, also wie soll es besser werden, hat da keine Vorstellung und dann passiert es halt irgendwie trotzdem. Genau, da kann man dann bestimmte Faktoren, können wir da irgendwie besprechen, aber es ist halt nicht ganz untypisch. Eine Saison ist sehr lang und hat Höhen und Tiefen.
Ja, so wie das Spiel gestern.
So wie das Spiel, ja, das war auch sehr, sehr lang und hatte ein Gehirn, ja, ein paar Tiefen.
Bevor wir da so richtig hingehen, ich weiß gar nicht, wir reden hier normalerweise immer über allgemeine News, aber die Länderspielpause war dieses Mal relativ ruhig. Und für mich war die Länderspielpause auch eine Fußballpause. Ging es dir da ähnlich? Ich habe, glaube ich, nur Italien, Bosnien gesehen. Das habe ich geguckt, aber sonst nicht.
Hast du über 90 Minuten geguckt, oder wie?
Ja, genau. Also über 120 sogar.
Ah ja, klar. Ja. Ich habe gar nichts geguckt. Ja. Deswegen, das habe ich mitbekommen. Und das ist ja auch ziemlich krass, dass Italien das irgendwie noch aus der Hand gegeben hat. Ne?
Ja. Ja, nee, also, aber ich meine mich auch zu erinnern, so aus den letzten Jahren, dass die März-Länderspielpause war für mich immer die ich irgendwie gebraucht habe, um einfach auf Fußball zu verzichten.
Ja, das stimmt. Es kommt ja jetzt auch irgendwie genug sehr Interessantes. Also ich glaube, es gibt ja, obwohl ich finde, die meisten Länderspielpausen sind, die erste ist vor allem richtig doof, finde ich, nach so zwei Spieltagen. Ja, und jetzt in der letzten braucht man es halt echt auch nicht, weil es gibt jetzt so viele Highlights auf Vereinsebene, was für mich immer der interessantere Fußball ist eigentlich. Also jetzt nicht
ist
nur
auch immer der bessere Fußball. Ne?
Genau, der bessere Fußball ist auch und ich bin da emotional irgendwie auch näher dran, weil ich dieses Nationending immer irgendwie trotzdem noch schräg finde.
Ja, ich glaube, da können wir beide keine Kontrapunkte setzen. Ansonsten fand ich, und dann können wir auch schon relativ schnell Richtung Spiel gehen, war das für mich gestern so verrückt. Es gab ja vor dem Spiel noch die Auszeichnung für Lukas Höhler fürs 300. Pflichtspiel für den SC Freiburg. Und jetzt, ich weiß nicht, nagel mich nicht drauf fest, aber dann noch die Aussage von Julika Goldschmidt, dass er erst der vierte oder der fünfte Spieler ist in der Vereinsgeschichte des SC, der die Marke knackt. Und das ist, also irgendwie ist es auch nicht komplett überraschend, weil man hatte halt früher nicht so oft Dreifachbelastungen und die guten Spieler sind nicht lange geblieben und so. Aber also ich habe Lukas Höhler, ich verbinde ganz viel mit ihm, aber dass er, also de facto musst du ihn eigentlich in die Riege der größten Vereinslegenden mit reinnehmen, mit der Wichtigkeit von vielen Toren und der Anzahl der Spiele und so. Das ist eigentlich verrückt.
Wann ist Höhler nochmal gekommen?
Ich glaube, Also es ist auf jeden Fall im Winter gekommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob 17, 18 oder doch, ich glaube 17, 18 in der Saison.
17, 18. Aufstieg war, also zweite Liga war 14, 15?
Nee, 15, 13? 16.
15, 16.
Also ich glaube, okay, im zweiten Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg.
Ja, okay. Mhm, ja. Ja, weil ich habe den halt auch so diese so leicht danach, also leicht nach diesen Aufstiegsgruppe um Höfler, Günther, Petersen und so weiter, kommt dann Höhler dazu.
Ja, 1. Januar 18.
Genau. 1. Januar 18, ja. Also ich finde das auch einen wahnsinnig prägenden Spieler. Ich finde ja auch, der hat unter Streich so dermaßen viel gespielt und als ich den gestern gesehen habe, also wir werden später nochmal über Höhler sprechen, aber ich fand es halt auch wahnsinnig gut, was er da gemacht hat. Ja, schon ein sehr prägender Spieler. Aber ich hätte ihn jetzt auch nicht, also unter den Top 5 hätte ich ihn jetzt auch nicht ganz gesehen, aber halt irgendwie so in dieser Riege von 10 Spielern, die jetzt schon seit Ewigkeiten dabei sind.
Ja. Ja, das ist verrückt. Es ist auch irgendwie verrückt, dass diese Generation jetzt dann noch nach und nach aufhören wird. Aber bei Lukas Höhler, ich bin das jetzt 31. Ich sehe schon, dass er noch 2-3 Jahre spielt in Freiburg.
Ja.
Und schon ein paar Mal abgeschrieben, aber ich denke, die Momente für seine, also dafür, was er dem Team bringt, wird es immer wieder geben.
Auf jeden Fall. Und er ist ja jetzt auch nicht so darauf angewiesen, dass er auf so eine krasse Spritzigkeit oder so oder auf die ersten Meter das, was jetzt langsam abbauen könnte, sondern ja wirklich ein Spielverständnis, das er irgendwie sehr gut mit reinbringt und eine gewisse Disziplin gegen den Ball. Und ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass er das noch bringen kann, lange Zeit. Kommt, ich glaube,
also er ist der sechste Spieler übrigens mit 300. Sechste. Also Günther Zeyer, Höfler, Grifo und dann Reinhard Binder aus den 80ern und Lukas Höhler.
Ja, krass. Und gibt's irgendwer, der jetzt bald dazukommt?
Der nächste wäre, also Lienhardt ist noch 54 Spiele weg, der ist bei 246 und Ginter ist bei 237, Kübler 230.
Krass, dass Ginter jetzt schon so aufgeholt hat.
Ja gut, er hatte halt ein paar noch vorher, aber ja.
Jo, okay. Hätte es eigentlich eine gute, nee, ist keine gute Überleitung zur Aufstellung, weil meistens
fangen wir dann Lass doch einfach mit Freiburg anfangen. Ja.
Ich habe ja so ein bisschen auch die Hoffnung gehabt, dass man Bayern nicht ganz abschenkt, aber da eine eher passive Variante aufstellt, mit der man ein paar Spieler auch schonen kann. Also so 5-2-3 mit Lienhardt, Ginter, Ogbos, links dann Günther, rechts Treu oder Kübler, im Zentrum dann Eggestein, Osterhage vielleicht sogar und dann mit Beste, Höhler und weiß nicht, Scherhand oder so, das spielen zu lassen, dachte aber auch, das ist jetzt eher so mein Wunsch und vielleicht ist es auch gar nicht gut, wenn man das so stark dann macht, weil man hatte ja jetzt auch eine Woche Pause, und vielleicht muss man da auch wieder in so eine Art Rhythmus reinkommen. Ja, aber so ein bisschen doof fand ich schon, als Juito und Mansambi in der Startelf gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging da.
Ich glaube, ich fand's okay. Also ich fand Matanovic fand ich den logischen, der rausrotiert ist, weil der hat halt zweimal viel gespielt für Kroatien, war dazu noch relativ weit unterwegs, glaube ich, und ist erst Donnerstag zurückgekommen. Mansambi und Juito zwar auch bei Länderspielen gewesen, aber beide jetzt nicht super viel gespielt. Juito im ersten Spiel, im zweiten Spiel dann gar nicht mehr. Also der hatte wirklich über eine Woche Pflichtspielpause. Mansambi hatte beide Spiele irgendwie hier ums Eck und beide Male eine Halbzeit gekriegt. Deswegen fand ich es dann vom Energielevel her eigentlich okay, dass man es so gemacht hat. Und ja, keine Ahnung, ich stand ja auch im Stadion. Ich hatte auch einfach Bock, dass man da was draus macht. Und ich hatte gestern Morgen ein richtig gutes Gefühl. Ich habe das sehr selten vor Spielen gegen Top-Teams. Aber Bayern-Spiele waren in den letzten Jahren dann doch sehr häufig auch spaßig. Also gerade zu Hause.
Zu Hause, ne? Ja. Das stimmt. Ja, ansonsten, also kann man noch sagen, Makenga und Osterhage haben eben gefehlt. Mhm. Und bei Osterhage.
Hat irgendwas kommuniziert bei den beiden?
Irgendwas habe ich jetzt mit Knieproblemen gehört, aber es war jetzt auch eher, dass das irgendwer geschrieben hat und ich habe es dann nicht nochmal nachgeguckt bei Osterhage, aber gar keine Ahnung. Also es müssten wir vielleicht noch nachreichen. Oder ihr schreibt es in die Kommentare und guckt selber nach.
Wäre mit Osterhage statt Höfler eingewechselt das Spiel nicht 2-3 rausgegangen?
Lass uns da später drüber sprechen. Oder was sagst du?
nach dem Gucken, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber ich hatte das Gefühl, also ich habe mich dann auch ein bisschen gefragt, mal zwischenzeitlich, beziehungsweise Nick hat mir gestern geschrieben, der das Spiel ja gar nicht gesehen hat, ob da ja Irie's Gegenspieler de facto mit Bischoff 2 Tore gemacht hat, ob Irie ein Problem war defensiv, aber war ja auch in beiden Situationen nicht so, weil es ja zweimal nach Standards war im Rückraum dann. Aber ich hatte das Gefühl, es wäre eigentlich egal gewesen, wen du einwechselst, weil der Rest des Teams so platt war von der Energie und dann Bayern so erdrückend war. Ich glaube, es hätte nichts einen Unterschied gemacht gestern in der Schlussphase. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, also irgendwas macht sicher einen Unterschied. Also irgendeinen Unterschied gibt's immer, aber man, ja, das ist so schwer zu sagen. Da würde ich dir auch voll recht geben.
Ja. Wollen wir zu Bayern überleiten?
Ja, weil ich glaube, das ist ja auch, also das ist ja auch ein Teil davon, warum man so halbwegs ein etwas besseres Gefühl hatte. Kane war halt verletzt. Das wussten wir schon vorher. Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Jackson. Wie heißt der?
Jackson, danke. Jackson war gesperrt, also kein richtiger Stürmer. Das Bayern ohne Stürmer. Also man denkt immer, die sind eh auch so gut. Aber ich meine, Nagelsmann würde wahrscheinlich widersprechen. Also er würde sagen, hey, Bayern braucht doch manchmal einen Stürmer. Dann sieht es besser aus.
Wenn dein Trainer freiwillig seinen besten Stürmer nicht spielen lässt, dann weiß ich nicht, ob der so ein gutes Beispiel ist.
Oh, stark. Ja, deswegen, die Bayern ohne Stürmer und das war irgendwie, ich weiß nicht, hatte ich das schon vorher gehört, dass dann Gnabry reinkommt? Hat mich auf jeden Fall nicht so überrascht. Und dann halt mit der Aufstellung, dass dann Olise nicht von Anfang an dabei war, da habe ich dann plötzlich auch so ein bisschen ein gutes Gefühl bekommen und dachte, vielleicht kann da was gehen.
Ich glaube ja tatsächlich rückblickend, also Spiele lasse ich ja eh nie rückblickend erzählen, so richtig.
Aber man muss es immer rückblickend machen.
Und ich hatte das Gefühl, Freiburg hatte die ersten 75 Minuten so eine gute Intensität und auch so einen guten Plan gegen Bayern, gegen ganz viele Muster, die sie ja auch ohne Odise gemacht haben, dass ich mir sogar hätte vorstellen können, das Spiel hätte besser ausgesehen für Freiburg, wenn Odise nicht gegen müde Freiburger reingekommen wäre. Mhm. Aber es ist immer schon ein bisschen schwierig, das von hinten zu erzählen dann.
Ja, da kommen wir auch noch zu, ne? Ja. Ansonsten, irgendwas, was dich überrascht hat, Leimer halt auch von der Bank, aber der war jetzt länger raus, ne? Ja. Deswegen, also, aber ich dachte halt schon, okay, Leimer ist halt voll wichtig für diese Mannschaft, also kein Leimer, Pavlovic nicht von Anfang an, Olise nicht von Anfang an, kein Kane, kein Jackson, das ist halt schon einfach eine andere Mannschaft.
Für mich ist es ja immer, und jetzt komme ich als krasser Hater rüber, aber ich glaube, ich habe das schon im Hinspiel gesagt, für mich ist es dann immer gut, wenn Goretzka spielt, weil das hat man auch gestern gesehen, Freiburg hat halt gegen 10 Bayern Manndeckung durchgepresst und Goretzka freigelassen und das war halt dann immer nur ein Querpass oder ein Rückpass und eine kurze Pressingpause für Freiburg und es wurde so viel schwerer ab dem Moment, wo Pavlovic für Goretzka drauf war und ich bin allgemein kein großer Fan von Leon Goretzka, aber ich finde wirklich in diesem Bayern-Team finde ich es krass, wie sehr er da abfällt, im reinen Ballbesitzspiel.
Ja, der bringt dem Team irgendwie schon was, aber es gibt da halt Schwächen, auf jeden Fall, bei Goretzka.
Ja, und sonst, keine Ahnung, Lennart Karl fand ich, der war ja im Hinspiel, war so krass gegen uns. Ich fand ihn in den letzten Wochen nicht mehr so gut. Ich fand ihn auch gestern nicht so gut, auch wenn er dann am Ende und
es gibt ja immer auch so eine neue Erwartungshaltung, oder?
Ja, bei Karl. Ja, definitiv. Und allgemein ist es halt so, Bayern hat halt viel mit Kane und Gnabry Rückfallbewegungen die letzten Wochen gemacht und es ist schon was anderes, wenn das Gnabry und Guerrero machen dann stattdessen. Können dann aber auch gleich mal drüber sprechen, wie Freiburg darauf reagiert hat. Das fand ich nämlich spaßig. Ich kann vielleicht sonst noch ganz allgemein sagen, ich war ja im Spieltag vor der Länderspielpause im Rasenfunk und hatte da auch das Bayern-Spiel gegen Union, wo die ja Union wirklich, also war Union mit dem 4-0 so gut bedient und Union konnte machen, was sie wollten und Bayern hat dann einfach immer das genommen, was Union gerade wegnehmen wollte. Und nach dem Spiel war ich schon so, boah, keine Ahnung, wie das heute werden soll, aber ja.
Ja, genau. Ich hatte auch Schiss vor Bayern. Also habe auch nicht gesehen, wie das irgendwie so laufen könnte. Aber ich meine, es gab auch schon andere Union-Spiele gegen Bayern diese Saison, wo Union plötzlich sehr gut aussah. Also Bayern hat ja schon eine Schwankung in den Leistungen drin.
Voll. Was sie halt nicht mehr haben und das da werden wir auch ganz spät drüber sprechen. Ich finde, die sind unter Kompanie, sind die wieder schärfer als früher manchmal. Also ich sehe halt die Bayern unter Ancelotti, Kovac, Tuchel, Nagelsmann da waren ganz viele Teams, die ähnlich viel Qualität auf dem Rasen hatten und die hätten gestern nach dem 2-0, die hätten nicht so reagiert wie Bayern gestern, so mit dem, auch nach dem 2-2 dann nochmal diesen Drive auf unbedingt, wir wollen die jetzt killen. Das ist, finde ich, schon was, was diese Mannschaft extrem wieder hat.
Ja, das stimmt. Obwohl ich schon fast auch dazu sagen würde, ich finde die qualitativ halt echt einfach nochmal besser. Diese Flügelzange Diaz Olise ist jetzt halt einfach was anderes als Sané und Gnabry.
Ja, voll.
Und so, ja. Genau, und die Stürmer-Thematik hat man ja auch wenn es nicht in diesem Spiel ist.
Alright. Wie ist Freiburg angegangen?
Ja.
Soll ich erstmal kurz Stadioneindruck?
Das war, ja, sag mal Stadioneindruck,
also, genau. Stadion war scheiße.
Wie
immer gegen die Bayern. Das meinte ich gar nicht mit Stadioneindruck. Ich glaube, da will ich mich auch gar nicht zu sehr drüber aufregen, aber Heimspiele gegen die Bayern sind wirklich immer nervig. Der Block ist immer sehr, sehr voll, weil dann plötzlich alle da sind. Dann sind aber auch viele Leute im Block nicht da, die sonst da sind. Oder vielleicht Leute, die Freiburg- und Bayern-Fans sind, sind dann plötzlich mal ein Spiel dann leise, weil sie ja irgendwie eher für die Bayern sind. Dann hast du auf den Sitzblöcken ganz viele Bayern-Fans und sowas. Und es war gestern was wirklich ganz, ganz krass, weil, also schon zur Halbzeit, dass es 0-0 stand. Also nach dem 2-0 war es natürlich dann trotzdem ein bisschen laut. Aber als es zur Halbzeit 0-0 stand, war ich so genervt, weil es gab in dieser ersten Halbzeit so viele Aktionen, die normalen Stadion anzünden könnten. So richtig coole Grätschen, um einen Gegenangriff zu unterbinden, immer wieder Ballgewinn und so. Und es war immer so ein kleines Aufbranden von Applaus, aber halt keine Heimspielstimmung so. Und das war schon sehr frustrierend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin trotzdem irgendwie da dabei zu denken, man muss das halt irgendwie einfach akzeptieren. Das ist ein gewisser Vorteil, den Bayern hat, dass die halt überall in jeder Stadt irgendwie Fans haben. Und deswegen halt auch wahrscheinlich in jedes Stadion immer irgendwie so eine komische Mischung reinbekommen. Und ich finde es ganz gut, dass man da jetzt nicht mehr zu übertriebenen Maßnahmen oder voll der Aggression von den nur Freiburger Fans dann darauf reagiert, wie so ein Wolfsburg das jetzt irgendwie versucht, ne, dass man halt so einen Nachteil, den man hat, weil man halt irgendwie nicht die krassen Fans hat oder so, dass man den dann versucht, irgendwie künstlich aus der Gleichung herauszukürzen. Das ist halt leider tatsächlich so. Und mich würde es auch genauso nerven.
Ja. Also es nervt mich nur, ich sag nicht, es gibt eine Lösung dafür, es ist, wie es ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass ein paar Freiburg-Fans, die sonst Dauerkarte haben, nicht sagen, ja, meinem Schwager, der Bayern-Fan ist, dem überlasse ich jetzt die Karte für das Spiel. Das finde ich einfach ein bisschen abstoßend, da kann man die Familie auch mal hinten rauslassen.
Ja, das da würde ich ja auf jeden Fall auch recht geben. Auf der individuellen Ebene könnte man da dann doch was machen.
Genau. Ja. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte, stand ein Eindruck, war, man hat diese Manndeckung, die man gespielt hat, ja sehr, sehr früh gesehen. Und dann hatte man so nach 5-6 Minuten die erste komplett absurde Aktion, dass Gnabry und Guerrero sich beide haben fallen lassen und Lienhardt und Ginter plötzlich die beiden höchsten Freiburger Anläufer waren. Und ich musste einfach nur lachen, das war so witzig.
Am gegnerischen 16er, wo ich auch dachte, ey Leute, übertreibt's doch nicht so krass. Ja. Ey, ich war auch, also ich habe das gesehen und ich dachte so, ist ganz cool. Das wird jetzt irgendwie die Bayern wie im Hinspiel 10 Minuten stressen.
Ja.
Und danach nehmen die das auseinander. Ich hatte halt auch irgendwie dieses hier Martin Raffel, Tobias Escher Ding im Hinterkopf, dass sie halt sagen, ich habe das Atalanta-Spiel nicht gesehen, ne? Aber Bayern-Atalanta war ja wohl irgendwie, das Atalanta steht ja für dieses 1-gegen-1-Pressing irgendwie sehr stark und dass Bayern das halt auseinandergenommen hat bis zum geht nicht mehr in Hin- und Rückspiel. Und dann dachte ich, okay, warum? Warum macht man jetzt genau das, was man weiß, was Bayern selber eigentlich immer trainiert? Und Freiburg halt einfach auch im 1-gegen-1 dann jetzt nicht so gut ist. Ein Überraschungseffekt ist dann ganz cool. Ich kann auch den Gedanken verstehen, hey, die sind im Kopf gegen Real Madrid eine eher passiv verteidigende Mannschaft, die dann, die das halt irgendwie ein bisschen anders macht. Und jetzt nerven wir die so ein bisschen damit. Aber dann dachte ich halt, Bayern wird darauf reagieren und wird es auseinandernehmen. Und deswegen fand ich es gar nicht so cool am Anfang, muss ich sagen. Also auch der Transparenz wegen. Ich lag da natürlich vollkommen falsch, aber das war, ja.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob man es jetzt dann doch nochmal so extrem gemacht hat, weil man wusste, dass Kane nicht spielen wird. Weil der ja schon ein großer Faktor ist dafür, warum das halt nicht funktioniert. Weil der dich einfach tötet.
Ja, genau. Gnabry lässt sich auch zurückfallen und Guerrero, aber die spielen dann halt nicht die krassen Pässe. Ne?
Ja, genau.
Aber ein Faktor, der dann halt auch sehr gut ist. Neuer grundsätzlich hat echt gute lange Bälle drin. Das ist schon auch irgendwie, also in diesem 1 gegen 1 ist es ja dann häufig, genau, die Bayern lassen sich dann halt zurückfallen, ziehen dann andere Verteidiger aus der aus dem Block heraus und dann gehen irgendwie Olise lang oder Diaz lang oder Karl und gehen dann halt in 1 gegen 1 und da sind die halt grundsätzlich dann besser als die anderen. Und ja, hey, aber dass Freiburg das nicht nur in der Anfangsphase, sondern dann so mit der Zeit richtig gut verteidigt hat, das war voll beeindruckend. Also ich dachte echt, ich war am Anfang schon beeindruckt, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, wann bricht das zusammen? Und Freiburg war so dermaßen zweikampfstark, auch eben dieses, dass also Bayern dann versucht hat, sich manchmal da durchzukombinieren und dann den Ball mit, also dem Ball entgegengekommen ist und Freiburg dann rein ist in diese Zweikämpfe und diese Ballgewinne hatte am Anfang richtig, richtig gut.
Ich frage mich, ich wollte eigentlich ein paar Spieler rausheben, aber also es gibt ganz viele zum Rausheben im Laufe des Spiels. Ich würde vielleicht für den Anfang, weil mit die Konsequenz darauf, dass man so hoch durchpresst, ist, dass Bayern irgendwann dann verlagern möchte auf einen ballfernen Flügel, wo du dann Diaz oder Kadez 1 gegen 1 kriegst. Und da finde ich, haben sowohl Günther gegen Karl, später gegen Olise nicht so, als auch vor allen Dingen Treu gegen Diaz beide ein super gutes Spiel gemacht. Also Luis Diaz war, finde ich, fast komplett abgemeldet gegen Treu. Und auch Günther gegen Karl, da hatte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, als Makengo nicht gespielt hat, weil ich dachte, diese kleinen Dribbler mit sehr geringem Körperschwerpunkt und sowas, das ist normalerweise nicht Günthers Stärke.
Vollkommen richtig, ja. Genau. Vielleicht kannst du aus der Stadionperspektive wegen diesem 1 gegen 1 nochmal sagen, du hast gesagt, Goretzka wurde jetzt teilweise ein bisschen freigelassen. Von den Flügeln her war es da eigentlich noch so ein bisschen verschiebemäßig, also dass man beste Scherhand, dass sie auch nicht sofort draufgegangen sind, ballfern. Weißt du das?
Es kommt ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, dass nicht, aber eher nicht, weil es nicht der Plan war, sondern weil man ja dann häufiger die Situation hat, dass du müsstest eigentlich durchschieben. Aber der Außenverteidiger, auf den du durchschiebst, ist gar nicht mehr da, weil Bischof oder Stanisic halt eingerückt stehen. Dann hast du da eine Übergabesituation Richtung Mansambi oder Eggestein, da müssen Beste und Scherhand auch einrücken. Und dann hattest du häufig dann so nicht mehr den direkten Zugriff, wo du sagen konntest, okay, wir gehen da jetzt durch, sondern waren dann immer mal wieder so Chaos-Momente. Aber da finde ich, also gerade Scherhand hat mich da sehr überrascht. Der hat da sehr wenige Fehler gemacht. Ich glaube, das hätte Anfang der Saison noch sehr viel schlechter ausgesehen, in diversen Situationen.
Ja, voll. Also mir ist da nur aufgefallen, irgendwann so nach 5 oder 10 Minuten gab es dann nochmal so Szenen, in denen Freiburg das nicht ganz so aggressiv gemacht hat.
Ja.
Und ich dann, also da, das hat mich auch so gefreut. Ich dachte, vielleicht ist es ja schon auch der Plan, das immer mal wieder zu machen, dann wieder zurückzugehen. Aber ehrlicherweise ging es dann recht schnell wieder in dieses sehr aggressive 1 gegen 1 über. Ja. Aber es hat einfach gut funktioniert. Auch wenn jetzt, genau, lass uns vielleicht mal zu ein paar Szenen übergehen, oder? Genau. Hast du die?
Ja,
du
5. Minute. Im Kopf, ne? 5. Minute ist der Höhler-Ballgewinn gegen Neuer. Passiert Manuel Neuer nicht sonderlich häufig, würde ich behaupten. Aber Lukas Höhler macht, was Lukas Höhler so tut. Und dann, ich weiß, ist das ein Abschluss oder ist es ein Pass von ihm, der da am langen Pfosten vorbeitrudelt?
Ich glaube, es ist ein Pass. Ja.
Ja, okay.
Erstmal gute Szene, finde ich, dass er den Ball, also das ist auch so typisch Lukas Höhler, jetzt nicht versuchen, den Ball dann direkt zu chippen oder so. Mhm. Ich meine, ein Weltklasse-Stürmer macht es und schafft es auch, aber sich halt richtig selber einzuschätzen, was kann ich nicht, wie stehe ich zum Ball.
Liebe Grüße an Felix, der gestern im Stadion gesagt hat, weil der Ball, er presst ihn ja so und dann geht er so hoch in die Luft und Felix meinte so, Ibrahimovic hätte da zum Fallrückzieher angesetzt. Aber.
Genau, ja, korrekt. ja, also schön den Ball runtergenommen und dann finde ich ja auch keine falsche Entscheidung, da auf Eggestein zu gehen.
Ja. Ja, und dann gibt es tatsächlich die 15. Ich will vielleicht erstmal ganz allgemein drüber sprechen, weil wir werden ganz viel über coole Freiburger Aktionen gerade so in so Halb-Umschaltsituationen sprechen. Und ich mache jetzt mal einen Take. Ich finde, wenn Freiburg einen fußballerisch attraktiveren Stil spielen wollen möchte, das war doppelt, ist egal, müsste man mehr spielen wie Stuttgart unter Hoeneß. Dass man wirklich, weil ich finde, es ist kein Zufall, dass man so gut aussah gegen Leverkusen und Bayern, die halt gar keine Wahl lassen, wenn du hinten flach aufbauen möchtest. Du wirst halt hochgepresst und dann kommst du immer wieder in so Halbumschaltsituationen, ein bisschen Chaos-Situationen und Mansambi und Yuito sind einfach unfassbar krass da drin und auch Beste. Und ich finde auch Eggestein, wenn er zu schnellen Passentscheidungen gezwungen wird, ist er oft ganz gut. Auch Treu kann das zum Beispiel, Ginter, Dienert können das. Und ich frage mich, ob man gegen, klar, ich verstehe voll, warum man es nicht macht. Also wenn du jetzt gegen Mainz oder Augsburg spielst zum Beispiel, du weißt, die machen nur Tore oder die wollen Tore machen aus dem Spiel, indem sie dich zu Fehlern zwingen, hochpressen, Fehler erzwingen, dann schnelle und dann Tore machen. Und dann sagst du halt, okay, die machen keine Tore gegen mich, wenn ich im Zweifel lieber lang schlage und dann müssen die selber aufbauen. Dann vertrauen wir drauf, wir halten selber die Null und machen mal ein Tor nach Standard. Aber ich glaube, wenn man den nächsten Schritt gehen möchte, könnte man sich trauen und zu sagen, hey, wir wollen, dass ihr uns hier hochpresst und wir legen es drauf an, uns da durchzuspielen und wir gehen das Risiko ein, dass es dabei auch Fehler gibt. Weil ich habe das Gefühl, man könnte das, aber man macht's nicht, weil man lieber den Schritt Richtung Sicherheit geht.
Ja, gute, also das ist eine Frage. Ich glaube, ich habe, also mein erster Reflex ist halt zu sagen, dass man sollte das eigene Team nicht immer mit oder auch die eigene Spielweise nicht immer mit der attraktivsten, besten Spielweise, die es gibt, irgendwie vergleichen und sich überlegen, wie, warum spielt mein Team nicht auch so?
Ich will nur Elemente davon. Ich will nicht, dass wir plötzlich Stuttgart sind.
Ja. Also einfach, weil ich glaube halt das, was Hoeneß macht, schon irgendwie, also ich glaube nicht so einfach zu kopieren ist auch, sondern der geht ja irgendwie auch all in dieser Variante. Und Freiburg ist schon sehr anders. Ich glaube halt deutlich weniger auf so Dynamik und Fluss aus, als eher auf immer einzelne Situationen. Dann und dort dann schnell irgendwie durchgehen und dann wieder Ruhe reinbringen und das so zu machen. Aber hey, du hast sicher recht, also mit Mansambi, Suzuki, Matanovic, Beste, Grifo oder Scherhand auf dem Platz sieht es immer gut aus. Also könnte das irgendwie besser aussehen. Aber ob die immer so auf dem Platz sind und ob man noch mehr Spieler in dieser Qualität bekommen wird oder nicht eher verlieren wird, das weiß ich nicht.
Ja, das ist ein fairer Punkt.
Aber ich finde das übrigens mit den Top-Teams jetzt wegen Leverkusen und, also das wäre der andere Take. Freiburg hat ja gesagt, sie versuchen sich gegen Top-Teams diese Saison zu verbessern und das könnte man ja auch nochmal besprechen. Das hat funktioniert. Also ja, den Ergebnissen nach und vor allem aber auch der Spielweise nach, wie man in diesen Spielen drin ist.
Ja, 15. muss Treu eigentlich 1-0 machen, ne?
Schwierig. Also genau, erstmal geiler Ballgewinn wieder, oder? War ein Ballgewinn?
Nee, es ist, Mansami kriegt so einen Pass im Mittelfeld und macht die einfachste Drehung der Welt um Goretzka rum und hat plötzlich dann den Raum vor sich. Spielt den aber auch perfekt dann auf Beste. Beste spielt den perfekt in den Rückraum. Ich frage mich so ein bisschen nach 2-3 Mal die Wiederholung sehen, ob, wenn der Ball reingeht, ob es abseits ist, weil Höhler in Neuer reinrennt und ihn damit eindeutig behindert.
Und das wäre auch mein Ding gewesen, warum Treu den nicht macht, weil ich glaube, dass er halt, also er hat so einen rechten Fuß offen und eigentlich ist das Höhlereck wahrscheinlich das, wo er sicherer drauf schießen kann. Mhm. Und er weiß aber, er kann da halt nicht hinschießen, weil dann ist es auf jeden Fall abseits oder er trifft Höhler wahrscheinlich sogar. Deswegen, also es war schon auch arg verzogen. Aber ja.
Aber wunderschöner Angriff.
Wunderschöner, ja, voll geil. Ich finde Beste halt auch, über den kann man auch nochmal sprechen. Naja.
Unbedingt. Also ich glaube tatsächlich die einzige Aktion, mit der ich von Beste nicht so glücklich bin, ist die nächste Highlight-Szene in der ersten Halbzeit. Gibt ein schönes Suzuki-Dribbling in der 25. der dann von Tah gestoppt wird. Und das ist eigentlich eine wirklich, wirklich gute Freistoßposition. Und Beste schießt den irgendwie so ein bisschen halbgar ins Torwart-Eck. Mir ein bisschen mehr Mut gewünscht.
Ja, das stimmt. Ich meine, gut, wenn man Scherhand haut den tendenziell auch immer drüber irgendwie, der hat dann irgendwie den Mut, dann denke ich, hey, bringen wenigstens aufs Tor. Ja, aber du hast recht, ich fand das auch etwas zu mittig, etwas zu wenig Druck dahinter.
Ja. Ja, und dann gibt's die, also eigentlich bis zur 35. Minute sind die Torchancen alle auf Freiburger Seite. Das Spiel ist nicht nur auf Freiburger Seite, muss man schon sagen. Ich würde sagen, es ist relativ ausgeglichen von den Spielanteilen her, was für Freiburg gut ist.
Ja,
also außer gegen Bayern. Genau. ich weiß gar nicht, ich habe im Stadion nur gesehen, aber noch keine Wiederholung davon gesehen, dass die Höhler-Chance nach dem Freistoß dann als Abseits abgepfiffen wurde. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Abseits gewesen wäre. Die Parade von Neuer ist auf jeden Fall unfassbar.
Ja, genau. Ich glaube auch, in den Highlights kommt es ja auch nicht vor, ne?
Mhm.
Deswegen kann ich es jetzt auch nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es wurde Abseits gepfiffen, ja. Genau.
Aber man hat auf jeden Fall in der ersten Halbzeit einen guten Manuel Neuer bekommen.
Mhm. Ja.
Es gibt dann kurz darauf auch da gibt es einen Abseitspfiff, auch da weiß ich es nicht.
Ich glaube, das ist korrekt mit Lienhardt.
Ja, genau. Aber der ist auch krass gehalten.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Hattest du um die Zeit rum das Gefühl, boah, eigentlich müsste man jetzt führen?
Ja, das ist immer so, also gegen Bayern dann irgendwie schwierig zu sagen, weil man hat, glaube ich, schon eine extrem niedrige Erwartungshaltung und dann ist man schon sehr, also jede Chance auf eine Chance, denkt man, das ist voll gut. Und wenn Bayern eine Chance hat, denkt man, ja, ist normal.
Mhm.
Aber ja, ich hatte dort schon das Gefühl, ey, im Hinspiel hat man aus den ersten zwei Szenen einfach zwei Tore gemacht. Und ja, das bräuchte man jetzt vielleicht auch, um was mitzunehmen.
Ja. Ja, stattdessen gibt's da noch eine gute Bayern-Chance. Karl Abschluss, der so ein bisschen unangenehm für Otto Bodo kommt, der baggert den dann wie ein Volleyballer nach vorne. Luis Diaz versucht einen Fallrückzieher.
Wahnsinnig athletisch.
Ja, aber nicht sonderlich erfolgreich. Und der Abpraller, also im Stadion dachte ich so, okay, der ist sehr, sehr schwierig für Bischof und so. Nach nochmal sehen, denke ich mir so, okay, den kann man auch machen.
Ja.
Mit der Schusstechnik, die er später zeigt, kann man sagen, den kann man noch machen.
Ja, das denke ich auch. Ja.
Genau, allgemein, ich würde sagen, direkt vor der Halbzeit dachte ich ein bisschen, boah, ist jetzt gut, dass Pause ist. Es gibt dann noch so einen Distanzschuss von Gnabry, der unfassbar ist, ansatzlos aus 25 Metern. Ich glaube, der war sehr knapp. Ich habe da noch keine Wiederholung von gesehen, aber der sah sehr knapp aus im Stadion.
Ja. Und es gab irgendwie, ich weiß nicht, ob das die Szene war, wo das dann draus entstanden ist, da ist Guerrero einmal komplett frei, wo ich das Gefühl habe, Lienhardt, also muss dann Lienhardt gewesen sein, der nicht rausrückt. Ich glaube, in der 40., 41. Minute war das irgendwann, was ich mir aufgeschrieben hatte. Und ja, da dachte ich auch, dass es jetzt wirkt so, als ob Freiburg das nicht mehr alles gehen kann, dann merkt man halt auch, wie anfällig diese mutige Herangehensweise ist. Wenn da halt einer nicht richtig mitmacht, ist halt sehr problematisch. Dann kann das nicht mehr richtig auffangen, das System.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, und vielleicht erzähle ich das zu sehr von den letzten drei Toren her, aber es zeigt sich schon, finde ich, ein bisschen in den Chancen, die Bayern vor der Halbzeit hat. Dieser Übergang vom okay, wir sind jetzt im Pressing, wir pressen jetzt im Mann-gegen-Mann-Bezug und okay, wir sind überspielt, wir müssen uns fallen lassen. Und dann hast du ja immer noch sehr, sehr flexible Bayern, die irgendwie halt die Räume besetzen, wie sie sie gerade brauchen. Und dann steht Guerrero mal auf rechts, Bischof mal auch irgendwie im rechten Halbraum, obwohl der Linksverteidiger spielt und so. Und dann die Übernahme dahin, okay, wessen Gegenspieler? Das fand ich teilweise schwierig. Und dann hattest du immer wieder so freie Schüsse vorm 16er. Weil man dann sich halt häufig dafür entschieden hat, okay, wir ziehen uns jetzt einfach zurück in die Box, da ist es egal.
Ja. Ja, irgendwas funktioniert da auf jeden Fall nicht so gut. Oder man könnte vielleicht sagen, es ist auch gegen Bayern, es ist halt auch schwieriger, in der tiefen Box zu verteidigen. Gerade auch, was Distanzschüsse angeht und so. Ne, auch dann ist Bayern besser, nicht nur in dem Schuss selber, sondern halt, wo ist die Lücke und so, welche Bewegung mache ich vorher nochmal? Wie ansatzlos kann ich abziehen? Oder brauche ich halt wie so Eggestein, der halt so ewig lang aufzieht und dann, ja. Naja.
Wollen wir mit dem Verweis auf ansatzlos abziehen, einfach direkt in die zweite Halbzeit springen?
Nee, nicht ganz. Ich würde nämlich auch nochmal, weil du gesagt hast, ne, wer war da irgendwie besser? Also ich habe nochmal kurz die Statistiken aufgemacht für die erste Halbzeit. Auch XG-mäßig liegt da nämlich Bayern auch vorne. Es sind 10-6 Schüsse, 3-2 Paraden. Aber da ist sicher viel auch die Chance von diese Dreifachchance von Diaz und so dabei, also mit dem Fallrückzieher, aber dennoch kann man halt sagen, okay, es ist jetzt nicht so, dass Freiburg hier 2-0 führen muss oder so, sondern das war halt gewisserweise eine ausgeglichene Halbzeit, was gegen Bayern irgendwie schon sehr, sehr gut ist, aber
voll.
Genau, und man hat da manchmal so ein bisschen verstellten Blick gegen die Bayern. Ja.
Gut, genau. Weil Bayern ja auch eine verstellte finanzielle Situation im Vergleich zum Rest der Liga hat. Wenn
man vollkommen, ja.
Genau.
Und dann kommt man, genau, aber aus der Halbzeit, ich weiß nicht, hattest du, musste noch mal dran denken mit diesem, oh, wie kommt Freiburg aus der Halbzeit raus, wird man jetzt auseinandergenommen. Auch Bayern ist ja ein bisschen länger in der Kabine geblieben, glaube ich. Dann dachte ich, okay, die haben sich wahrscheinlich schon was hinanalysiert.
Ja, die hatten
mal schauen, Angst, ob Freiburg darauf reagieren kann.
Die hatten Angst.
Ja, haben sich versteckt. Trainer, ich will nicht raus. Doch, komm, geh jetzt.
Boah, ich kann nur sagen, also ja, ich dachte auch, die ersten 5 bis 10 Minuten könnten schwierig werden. Und dann ist ja aber in der ersten Minute nach der Pause fällt ja direkt dieses Tor.
Ja.
Und ich glaube, also wir stehen ja auf der Seite vom Tor, wo dann der Ball ins Eck einschlägt.
Mhm.
Und ich glaube, diese Flugkurve, ab dem Moment, wo man Sami den Ball loslässt und wieder dann ins Netz einschlägt, das war einer meiner 3, 4 besten Momente in diesem Stadion bisher. Es war unfassbar.
Mhm. Geil.
Es war so ein krasses Tor.
Voll.
Ich weiß gar nicht, ich habe in der ersten Halbzeit schon immer mal wieder gedacht, Bayern wären echt dumm, wenn sie Mansami nicht holen. Der würde alles, was Goretzka macht, noch krasser machen.
Ah ja, stimmt. Ah, guter Vergleich. Ja. Das absurdes Tor. Also vielleicht kann man noch kurzes Lob an Scherhand und Eggestein.
Ja, voll.
Die den Ball erobern, auch wieder sehr hohes Pressing. Also da kann man auch sehen, dieses Tor ist gewisserweise nicht aus dem Nichts entstanden.
Ey, ja, und ganz kurz zwischenrein, weil du es jetzt gerade gesagt, die Weiträumigkeit, die Eggestein gestern abdecken musste, ist unfassbar. Und er ist der Einzige, der auch in der Nachspielzeit einfach noch jeden Weg gehen konnte. Er konnte es dann nicht mehr retten, aber was der für eine Lunge hat, das ist krass.
Und das war eigentlich immer schon so, ne? Das war auch bei Bremen schon so, dass der eigentlich der Laufstärkste irgendwie war. Darauf achtet man irgendwie nicht mehr so viel, ne? Ich weiß noch, eigentlich früher bei der Rieder hat man das in jedem Spiel gesagt, oh, der läuft 12 Kilometer, voll krass, was läuft der alles zu, bla bla bla. Jetzt ist das irgendwie bei Sechsern manchmal auch schon so normal geworden, dass die das machen mit Skiri und so weiter, ne? Aber ja. Ja. Genau, voll gut. Und dann, ich würde auch sagen, dass ich meine auch, dass man Sambi das einfach machen kann, dass der so schräg läuft gegen die Bayern. Ne? Also ich meine, das sind ja, also er lässt ja jetzt keinen direkt aussteigen, hat er auch schon gemacht, aber sich dann halt einfach den Platz verschaffen und dieser Schuss, na, wie soll man das jetzt sagen? Ich meine, man Sambi hat ganz oft auch schon zu solchen Schüssen angesetzt und die sind manchmal halt irgendwo hingeflogen.
Ja.
Und auch dieser Schuss, finde ich, sieht so aus, dass der kann halt irgendwo hinfliegen oder so eine Kurve nehmen.
Und das war so ein bisschen Roberto Carlos-mäßig, ne?
Ja.
Also dieser Freischuss gegen, auch wie Neuer nicht reagiert, der denkt nämlich, der fliegt vorbei.
Genau, voll. Das, ja, ich würde auch,
also er kriegt die noch nicht, wenn er reagiert übrigens.
Ja, bei Sky zeigen die ja manchmal so die Flugkurve mit so einer Linie, die dann festgezogen wird. Das würde ich eigentlich gerne mal bei dem Schuss sehen.
Falls jemand von Sky zuhört.
Ja. Ja, oder irgendwer mit Paint vielleicht kann das auch machen. Krass. Also ich finde das ja auch ein bisschen lustig, dass man gegen Bayern diese Distanzschusstore hat. Günther war auch einmal, ne? Höfler auf jeden Fall. Und jetzt das Mansambi-Tor. Wie viele Distanzschusstore gab es diese Saison schon?
Boah, ich glaube, man hatte gar nicht so wenige. Aber wir hatten auf jeden Fall kein schöneres.
Ja. Ja, absurdes Tor. Und ich glaube, sein erstes im Stadion, im Heimstadion.
Das weiß ich gar nicht.
Hat er letztens, glaube ich, gesagt bei so einem Interview, dass er noch nicht zu Hause getroffen hat.
Ja, die Geilste. Minuten danach waren krass. Da war es dann ausnahmsweise mal richtig laut und Freiburg, das sind jetzt die einzigen 5 bis 10 Minuten, wo wir ein bisschen negativ über Lukas Höhler sprechen müssen.
Ja, dann kommen die Höhler-Minuten.
Und wahrscheinlich ist es vom Spielverlauf her fast egal. Wenn du das 2-0 machst, dann machst du es vielleicht später nicht. Aber ich hätte schon gerne im Stadion, dachte ich, weil man hat dann schon gesehen, nach der ersten Höhler-Chance ruft Kompanie nach Ulisse, Pavlovic und Leimer.
Ja, genau.
Das weil ich auch richtig gesehen, so dachte, boah, er ist so abgefuckt davon, wie das gerade läuft. Und wenn man, du da, und ich dachte im Stadion nur so, boah, lass uns doch davor das 2-0 machen, bitte. Ja.
Boah, ja.
Also, wie schön sind beide Angriffe über rechts?
Fantastisch.
Also vielleicht ist das jetzt der Moment, um kurz über Niklas Beste zu reden.
Ja, weil ja, ganz kurz, ich würde die Mansambi-Sache nämlich noch wegmachen. Die erste Gelegenheit wird nämlich auch wieder durch Mansambi eingeleitet, der sich da, der da auch wieder ins Zentrum reinläuft und dann auf Träum legt. Und ja, Und dann, da kann man jetzt über Beste gehen. Den ersten lässt er halt einfach wunderschön durch, ne?
Ja.
Für Höhle. Und da übrigens, also ich hatte letztens schon über irgendeine vergebene Höhler-Chance gesprochen. Nee, das war gar nicht Höhler, das war Adamu. Ah, sorry, okay. Anyway, es ging da, verspringt der Ball oder verspringt der Ball nicht. Hier ja. verspringt der Ball ganz leicht.
Ja.
Also das würde ich noch, da würde ich Höhler noch so ein bisschen was geben, dass der Ball kurz vorher aufspringt und deswegen übers Tor geht, ist okay. Da kam auch direkt ein Bayern-Spieler noch zum Blocken. Ja, Neuer war Min-Jay da, der macht ist relativ nicht viel so vom leicht. Tor zu.
Ja, genau. Und beim zweiten war ich gar nicht so sauer, weil ich mir so dachte, er macht es davor eigentlich perfekt.
Boah, so cool.
Ja. Ja. Aber da vielleicht wirklich, ich finde, das war gestern das beste Spiel für Freiburg.
Irgendwie habe ich das jetzt in letzter Zeit häufiger gehört. Ja.
Ja.
Aber er wird immer besser.
Er wird immer besser.
Ja, er ist schnell, er ist technisch sauber, er hat irgendwie, ne, auch da Spielverständnis, Ball in den Rücken legen und so weiter. Und es ist halt, ich finde diese, man merkt diese Umstellung auch, dass er dieses Team kennenlernt, dass er nicht irgendwie hochflanken muss auf Kleindienst, sondern dass das irgendwie anders läuft und so. Ist ja, richtig, richtig gut.
Er lernt die Position auch kennen. Genau. Ja, und Höhler macht's, boah, ich war so happy, weil er dieser Haken, den er macht, an zwei Münchnern vorbei und dann ist er entscheidet sich fürs falsche Eck, muss man sagen, gerade weil er mit links abschließt. Der muss halt rein. Das wäre so ein schönes Tor für ihn gewesen einfach, weil es so eine coole Aktion war. Ja.
Irgendwie auch genau seine Stärke. So ein bisschen, er macht ein bisschen was Unvorhergesehenes, aber er macht es halt auch wieder sehr langsam und sauber und irgendwie, ich find's so geil. Der sieht irgendwie manchmal so aus, als ob er sich langsamer bewegt als die anderen durch diesen Tempounterschied.
Mhm.
Hauen die anderen ihn um, weil sie halt so, ja, weil er, sein Körper halt noch dasteht.
Liebe Grüße an alle Basketballfans, halt ein bisschen wie Luka Doncic. Sich einfach faulen lassen, indem man einfach so ein bisschen alle Bewegungen ein bisschen langsamer macht, aber weiß, was man macht.
Ah ja, okay. Basketball ist gar nicht meins. Ja. Voll, was kann der Fußball vom Basketball lernen?
Ja. Keine Nachspielzeit.
Ja, aber nette Spielzeit. Die hatten wir gestern eigentlich auch fast, ne?
Ja.
Ja, aber den muss er halt irgendwie machen. Und vielleicht auch nochmal die Sache, dass er eben nicht ins andere Eck schießt, sondern in das eigentlich nicht so schlecht und Neuer ist echt lang.
Ja.
Also, ja, es ist auch nicht ganz leicht. Es ist keine, man sagt ja immer beim Fußball 100-prozentige, ich bin mir sicher, XG sind es halt auch nur 0,5 oder so, auch wenn es halt ziemlich genau von 11 Metern ist.
Ja. Ja, ich war ein bisschen versöhnt mit der Chance, um ehrlich zu sein, im Stadion, als die in der 57. kommt und Odise aus 5-6 Metern frei vor Atubura, dachte ich mir so, okay, jetzt haben beide Mannschaften einen Sitter liegen lassen.
Aber da dachte ich auch schon, jetzt weiß ich, in welche Richtung das geht. Weil der Unterschied, was jetzt passiert ist, nicht, dass Freiburg gar keine Chancen mehr hat. Die haben noch Chancen, es kommt ja jetzt auch noch das Tor.
Mhm.
Aber Bayern hatte vorher halt selber kaum eigene Chancen. Ja. Also keine klaren. Und jetzt fängt es halt an. Und
vor allem keine strukturierten.
Ja. Und jetzt fängt es an, dass die sich halt irgendwie ständig so Chancen irgendwie mit rausspielen, dass sie wahnsinnigen Druck ausüben können. Weil ich meine, Bayern ist defensiv nicht komplett stabil. Also das sind sie in anderen Spielen auch nicht. Aber sie machen halt durchschnittlich einfach 4 Tore, glaube ich, oder so. Ne?
Ja.
Also Mannschaft schießt durchschnittlich 4 Tore, das kotzt mich eigentlich auch schon an. Naja, egal.
Ich möchte 2 Anmerkungen dazu sagen. Also erstens ist es, glaube ich, also es wurde jetzt dann gestern viel über Olise geredet. Ich glaube, es wird teilweise unterschätzt, wie viel krasser Olise ist, wenn Leimer dahinter spielt. Also dass die beiden zusammengekommen sind, war echt hart für Freiburg. Und Pavlovic war insane. Also ich mag diese Typenspieler sowieso, aber gestern, das war so krass. Ich weiß nicht, ob es einen Spieler in der Bundesliga gibt, wie ihn, der einfach nie eine falsche Passentscheidung trifft. Das ist absolut krass.
Ich hoffe bei Pavlovic eigentlich auch, dass der halt irgendwie seine Verletzungen in den Griff bekommt. Dann wird das ein unfassbarer Spieler. Also, ja.
Ja, wie fandest du die Reaktion Kübler für Günther und Treu auf links gegen Olise?
Fand ich gut.
Ich fand's auch gut.
Ja. Also, ich meine, so ein bisschen, man hat ja auch nur die Option, wenn vielleicht Ogbus auf rechts und Treu auf links zu machen.
Ja.
Und das hat mir dann eigentlich gut gefallen, dass man sagt, okay, Es ist natürlich ein bisschen heikel, weil man, ich dachte, vielleicht hätte man Kübler auch direkt auf links stellen können, weil Treu hat Diaz ja irgendwie halbwegs im Griff gehabt und jetzt bekommen beide Spieler einen neuen Gegenspieler.
Genau, ich habe auch gedacht, Kübler kommt als LV.
Ja. Aber ich finde Treu offensiv auch besser als LV dann als Kübler.
Voll. Ja, und dann ist, also ich hatte auch da schon das Gefühl, das Spiel kippt ein bisschen und mitten in dieses Kippen rein macht Freiburg 2-0.
Ja. Es wäre halt emotional vielleicht ein bisschen leichter zu verdauen gewesen, wenn die jetzt da einfach dann drei Tore schießen und man denkt, okay.
Ja, voll.
Ich meine, die Geschichte ist letztlich trotzdem die gleiche. Die waren halt einfach deutlich besser als Freiburg, nachdem ihre halbwegs erste Elf dann gespielt hat.
Mhm.
Aber sie fühlt sich halt anders an, wenn man dort in der Phase 2-0 in Führung geht und dann noch drei kassiert. Ja, ja, hey, aber ich meine, im Prinzip ist das eigentlich auch ein Geschenk.
Voll.
Neuer versteckt ein kleines Osterei, nicht besonders gut. Höhler findet's.
Ich habe mich trotzdem sehr für ihn gefreut.
Ja.
Das finde ich für ein unfassbares Spiel belohnt. Also wirklich, Lukas Höhler, Chapeau für die Leistung gestern.
Absolut, absolut. Ich habe mich auch, ich finde es auch geil. Es wurde ja jetzt schon so aufgebaut, alle wissen ja, dass Höhler jetzt der Bayern-Schreck ist und dann macht er...
Die Bayern haben auch schon Angst, meinst du?
Ja, ein bisschen.
Ja. Ja, ist schon witzig, also er hat jetzt 48 Tore für Freiburg gemacht und davon 6 gegen die Bayern. Das ist schon, ja, ein bisschen witzig.
Geil. Ah, ich fand's so gut. Ich fand jedes Tor von ihm gegen Bayern so gut, ja.
Ja, und ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, für mich hat selbst zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, okay, man kann es noch verlieren. Und so richtig Hoffnung aufgebaut, haben bei mir 77. und 81. Minute die beiden richtig coolen Atobolo geparaten, erst gegen den Schlenzer von Ulisse und dann gegen den Schuss von Diaz, weil ich so richtig, manchmal hast du im Stadion so ein Gefühl, okay, dieses Spiel baut sich gerade auf, jetzt erzählt sich hier gerade eine Geschichte, jetzt Atobolo bringt uns das jetzt nach Hause, nachdem man es vorne angefangen hat. Und wirklich direkt vor der Ecke, wo dann 2-1 von Bischof fällt, habe ich angefangen, Hoffnung zu kriegen.
Ja. Ja. Ging mir auch ein bisschen so. Es gibt nochmal zwei Wechsel, Matanovic und Irie für Beste und Mansambi. Und das war interessant, weil dann Suzuki plötzlich auf die 6 geht.
Ja.
Und hier können wir vielleicht ganz kurz diese Kader-Thematik aufmachen, aber anders als normalerweise. Ich finde die Irie-Einwechslung, auch wenn es irgendwie ein bisschen mit Ansage ist, dass es dann defensiv ein bisschen schwieriger wird vielleicht, trotzdem gut und ich finde das eigentlich
Beste auch... Beste war komplett tot. Also das genau. Hat man wirklich im Stadion gesehen. Es waren alle platt, aber Beste war tot. Da konnte kein Meter mehr gehen.
Und man hat sich ja irgendwie dafür entschieden zu sagen, wir bauen auf Irie, wir wollen den einwechseln, weil... und halt nicht auf Dingschi.
Mhm.
So. Und ich finde es dann auch gut, also dass man das so gemacht hat, auch wenn das seine Downs hat irgendwie. Aber ja, trotzdem, ich wurde dann halt nervös. Anyway, was ich eigentlich sagen wollte, das Problem, was dieser Kader halt hat, ist, sie haben halt 3 Sechser nur.
Ja.
Also Höfler, okay, können wir nachher noch drüber sprechen. Aber eigentlich das, was jetzt gefehlt hat, war halt ein Osterhage. Und es kann nicht sein, dass wenn sich einer von 3 verletzt, dass man dann keinen mehr bringen kann. Und dass du dann Suzuki auf die 6 ziehen musst.
Ja, für mich war es, ich glaube, das ist jetzt wirklich von hinten raus erzählt, aber Mansambi wollte auch nicht runter und ich fand Mansambi weniger müde als Yuito. Und ich kann voll verstehen, dass, also Mansambi macht auch mehr defensive Fehler als Yuito, brauchen wir nicht drüber reden. Also Mansambi ist gerade bei Sachen, die in seinem Rücken passieren, einfach nicht gut. Aber man hat sich, finde ich, beim mit ihm runternehmen auch das Element Ballschlepper komplett runtergenommen. Das fand ich schon nicht cool, als er rausgegangen ist, dachte aber irgendwie, okay.
Zählt der Vigo.
Genau, erstens das. Und ja, vielleicht wäre auch das schon der Moment gewesen, um zu sagen, okay, wir bringen dann statt Matanovic oder Irie, bringen wir Ogbus und stellen hier schon eine 5-3-2 oder so. Aber ich kann es verstehen. Also natürlich kannst du da eine andere Entscheidung treffen und vielleicht hätte eine andere Entscheidung für einen anderen Verlauf gesorgt, vielleicht aber auch nicht.
Ja, da hast du recht.
Ja, stattdessen gibt's dann die Ecke, die ich gerade schon angedeutet habe. Ist ein bisschen nervig für mich in der Schlussphase, können wir gleich beim 2-2 noch drüber reden, dass man gar nicht darauf reagiert, dass Bayern eigentlich keine Ecke hoch einschlägt und man steht dann bei diesen kurzen Situationen rund um den Strafraum immer minus eins und verteidigt die Box einfach, als würde da eine Flanke kommen. Hätte ich mir ein bisschen mehr Anpassung gewünscht, um ehrlich zu sein. Ja. Aber, also, ich möchte jetzt kurz ganz vorweg, bevor wir über die drei Tore gleich reden, eine Diskussion aufräumen, die mich unfassbar genervt hat. Ich habe nämlich zwei, drei Diskussionen gelesen bezüglich, ja klar, Atubolo kriegt natürlich wieder die Flachschüsse. Alter, die sind beide absolut unhaltbar. Also, ist wirklich, er sieht die super spät und die fallen satt und platziert ein. Also.
Zweiter Schuss würde ich nochmal mit einem Fragezeichen versehen. Erster Schuss, zu krass.
Ich würde beide nicht. Also ich finde, der zweite ist wie der flache Kimmich-Schuss, nur nochmal platzierter und härter.
Also. Ja, muss man sich nochmal angucken.
Ich würde sagen, das nicht. Aber.
Ja. Ja, nee, ja. Hier, Sascha Felter wird ja wahrscheinlich am Montag ein bisschen über Neuer und Atubolo sprechen, kann ich mir vorstellen.
Ja. Auf jeden Fall ein krasser Bischof-Abschluss. Leider so ein geiler Kicker.
Ja. Ja, voll. Also auch, genau, was man bei den Abschlüssen sagen kann, Schiedsrichterpositionierung, bisschen unglücklich. Aber ja, also ich habe halt auch das Gefühl, dass Bischof perfekt die Bewegung macht, damit er sich da ein kleines Schussfenster aufmacht und dann ja einfach perfekt reinschießt. Krasse, dass da an Schüsse. Deswegen, ja.
Juito also lässt sich ein bisschen halt leicht auswackeln beim 2-1.
Wer?
Juito lässt sich ein bisschen leicht auswackeln beim 2-1.
Ja. Ja, das ist auch, da Juito ist manchmal nicht zackig genug, ne?
Ja.
Das ist beim vorne Anlaufen nicht so schlimm, beim tiefen Verteidigen ist das irgendwie noch eine Sache, die er lernen könnte.
Ja.
Dann schneller wieder reinzukommen.
Naja,
in die Aktion.
Nach 5 weiteren Jahren in Freiburg kann er das.
Ja, genau. Ja. Ich habe trotzdem nach dem 2-1 noch ein bisschen Hoffnung gehabt.
Hattest du?
Hatte ich.
Ich habe allen im Stadion um mich rum gesagt, auch denen, die es nicht hören wollten, das war zu früh. Weil ich wollte schon ab 2-0, ich wollte nur den Punkt haben, aber das 81. war mir zu früh für den Punkt.
Ja.
Ja.
Ey, aber es ist interessant, dass die Bayern machen echt alles aus der Distanz, oder? Es kommt dann irgendwie noch Kimmich.
Kimmich, genau, den Atubolo schön hält.
Ja. Dann kam Davis für Kim, auch interessant, ja. Und dann kommt Höfler für Suzuki, Ogbus für Höhler in der 90. Minute und dann wird diese 8 hochgehalten.
Ich fand's wirklich krass. Also,
Alter.
Jetzt, ich habe ganz viel gelesen über Leute, die dann Unterbrechungen in der zweiten Halbzeit hochgezählt haben und gesagt haben, ja, man kann diese 8 Minuten begründen und ich möchte das gar nicht in Abrede stellen. Ich möchte nur sagen, redet wieder mit mir, wenn das in Spielen außerhalb von Bayern-Spielen gemacht wird. Das ist völlig okay für mich und ich bin auch fein damit, wenn wir Diskussionen über Nettospielzeit führen. Aber das war kein 8-Minuten-Spiel. Es gab diese Höhler-Behandlung kurz vor Ende der Nachspielzeit, dann auch noch ein bisschen diese Lienhardt-Unterbrechung, wo dann ja aber tatsächlich dann doch nicht Lienhardt ausgewechselt wurde, was ja für ein bisschen Verwirrung gesorgt hatte in der 90. Und ja, es gab die Tore.
3,
und,
aber nur genau, bis dahin?
3 nur bis dahin. Und ich dachte die ganze Zeit so, okay, ich rechne schon damit, das werden 6 Minuten. Das wäre fair für mich gewesen. Vielleicht, also 6 wäre so das, wo ich mit gerechnet habe. Ich dachte schon, es wird eine lange Nachspielzeit. Aber die 8 ist eine Frechheit. Also wirklich.
Ja. Kein VAR-Einsatz, kein einziger. Ne?
Genau.
Alle Tore irgendwie recht klar. Schnell, auch relativ schnell weitergespielt.
Es gab auch kein Wechsel, der irgendwie lange Zeit in Anspruch genommen hat, außer der letzte von Freiburg. Und der letzte von Freiburg war schon irgendwie am Laufen, als die 8 vorbereitet war. Also
ja, kein exzessives Zeitspiel auch. Also ich meine, bei dass Einwürfe und Abstöße ausgeführt werden und dass das 30 Sekunden dauert, das gehört halt zum Spiel dazu.
Genau.
Also das ist jetzt nichts, was man dann es ist nicht so, dass man ab der 60. in Rückstand dann dahin rennen muss oder so. Und es gab ja da nicht mal eine Ermahnung irgendwie.
Ja.
Also deswegen fand ich auch, wenn das jetzt, und ich meine, am Anfang der Saison hatte man ja diese krassen Nachspielzeiten wirklich in jedem Spiel, wo ich dann gesagt hätte, okay, vielleicht irgendwie dadurch, aber das war wirklich absurd. Ja. Auch, ich meine, was man vielleicht sagen kann, auch in der ersten Halbzeit gab es schon eine recht lange Nachspielzeit dafür, dass auch, ich meine, Mansambi wurde da mal ein bisschen behandelt und so, aber da ist ja auch gar kein Tor gefallen. und es gab schon 3 Minuten. Mhm. So kann man, also deswegen, ich will da jetzt eigentlich gar nicht unbedingt so ein Anti-Freiburg-Ding draus machen oder so. Es war halt einfach nur nicht nachvollziehbar. Wie kommt der
auf diese 8? Ich würde kurz sagen, Gladbach-Heidenheim, 2. Halbzeit, 2 Tore gefallen, 2 Verletzungsunterbrechungen auf Heidenheimer Seite und es gab 4. Also,
ja. Ja. Ey, und eine Sache, die mir sofort in den Kopf gekommen ist, als dann das 2:2 gefallen ist, war, ja, okay, kann man nicht auf die lange Nachspielzeit schieben, ist ja schon in der dritten.
Ja.
Ist ja schon in der dritten gefallen, hätte so oder so gegeben.
Genau.
Ich war schon so, ich war hier schon in dem, eigentlich bin ich pissed und will es auf die lange Nachspielzeit schieben, ja, und mich selber dann halt irgendwie bremsen und habe dann halt gehofft, dass es irgendwie reicht noch bis zum Ende. Egal. 2. Tor, gibt es dazu viel zu sagen?
2 Sachen möchte ich sagen. Also erstens, das ist kein Eckball. Das nervt mich ein bisschen. Ist aber nie eine Ausrede. Aber es war kein Eckball, wurde in der Sportschau gestern Abend gezeigt. Sondern mehr Abschuss gewesen. Aber dann rennt nicht zu fünft auf den Schiedsrichter und beschwert euch, sondern verteidigt die Scheißecke. Das ist einfach, das nervt mich tatsächlich. Das Einzige, was mich richtig genervt hat an der SC-Mannschaft gestern, ist, darfst du nicht einfach aufhören, Fußball zu spielen. Und dann ist, also, das ist dann Bischof starker linker Fuß und da ist gar kein Gegnerdruck. Tut mir leid, den macht er wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen.
Ja, so, und dann gab es ja irgendwie nochmal die Szene, dass eine erst kommt Leimer auch noch.
Also ich will noch kurz sagen, direkt vor dem 2:2 gibt es diese Flanke von rechts von Okpus, die richtig schön ist, wo Schernd im Kopf rangeht. Und wenn Schernd nicht rangeht, da kann es sich sehen. Ist dahinter Matanovic, hat einen freien Kopfball, macht wahrscheinlich 3:1. Und dann gibt es erst diese große Leimer-Chance, ja. Und dann gibt's aber noch so ein Gewühl im Bayern-Strafraum, was direkt vor der Süd war. Und da hat wirklich nicht viel gefehlt. Und er fällt von Freiburg auf Fuß und Freiburg macht 2:2.
Das meinte ich so ein bisschen, dass halt also auch nach den krassen Einwechslungen und so, Freiburg kommt zu seinen Szenen, wie sie vorher auch zu den Szenen gekommen ist. Es ist einfach nur das Problem, dass halt Bayern zu doppelt so viel Szenen kommt oder dreimal so viel Szenen. Ja. Und man die nicht irgendwie vorne festnageln kann. Also hat auch was mit der damit zu tun, dass Freiburg langsam müder wird und so. Aber ja, halt auch mit der individuellen Klasse dann.
Ja, und dann ist es halt tatsächlich 3:2. Also das ist das perfekte Sinnbild dafür, dass dann alle auch einfach zu müde sind, um Wege mitzugehen. Das ist, aber es ist auch ein bisschen, also Okpus und Kübler sind es, glaube ich, da rechts, haben eigentlich beide keinen Gegenspieler, um nach vorne durchzulaufen und lassen trotzdem Davis im Rücken laufen. Dann nimmt keiner irgendwie den Lauf auf. Das ist dann auch einfach von 2 eingewechselten Spielern nicht sonderlich gut verteidigt, muss man ehrlich sagen. Ja. Und in der Mitte ist Höfler halt gefühlt 20 km/h langsamer als Lennart Kral.
Die Spieler schalten auch ein bisschen ab.
Ja.
Ich habe echt das Gefühl, sie rechnen gerade mit dem Abpfiff.
Ja.
Und das ist auch ein bisschen dumm.
Ja, also ist wie beim 2:2. Ein bisschen.
Ja, genau. Und da ist, ich weiß nicht, weil, hast du das eigentlich geschrieben mit dem, dass, wenn ein Tor in der Nachspielzeit fällt, 30 Sekunden nochmal drauf, halt vollkommen normal ist?
Das habe nicht ich geschrieben, aber es ist tatsächlich so. Und wie gesagt, also die Verlängerung der Nachspielzeit regt mich gar nicht so sehr auf. Mich regen die 8 Minuten auf.
Ja, ja, also da irgendwie ist das Team dann doch ein bisschen naiv gewesen. Weil das so ausgespielt wurde man halt eigentlich fast gar nicht in dem ganzen Sache. Und ich meine, es ist ja auch so, dass wenn man müder ist und so, dass man dann tendenziell halt auch so, ja, eher darauf hofft, dass jetzt irgendwas abgepfiffen wird oder so. Ja. Naja. War ich richtig pissed nach dem 3:2.
Ich war auch schon lange nicht mehr so richtig, also so frustriert von einem Spiel einfach. Also ich war schon ab und zu mal in dieser Saison genervt von Freiburger Leistungen, aber meistens bin ich, wenn ich von Freiburger Leistungen genervt bin, bin ich emotional nicht so hart. Da bin ich dann eher so, kann ich dann eher so sachlich hart sein. Aber so emotional genervt bin ich eigentlich immer nur, wenn man nach guten Leistungen verliert. Und das gestern war schon, da wollte ich dann auch nicht mehr, keine Ahnung, ich bin in der Gruppe, wo ein guter Freund von mir drin ist, der Schiedsrichter ist, der dann irgendwie sachlich drauf eingehen wollte, dass man die 8 Minuten ja voll begründen kann. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, ich will es nicht hören. Wir sind gerade betrogen worden.
Ja, voll. Ja, aber nochmal vielleicht, um es zusammenzufassen, ich würde dennoch sagen, die Story des Spiels ist, man kann das so ein bisschen erzählen, von wegen, das war richtig bitter mit der Nachspielzeit und so weiter. Und dennoch war es irgendwie so Bayern wechselt seine guten Spieler ein, hat danach einen Haufen Chancen, kriegt es vielleicht hinten nicht ganz sauber verteidigt, aber ja, und dann mit der individuellen Klasse hauen sie Freiburg einfach weg. Und deswegen ist die Story auch nicht so ganz anders als beim Hinspiel. Da haben sie halt von Anfang an mit der Top-Mannschaft gespielt. Und vielleicht kann man auch sagen, ich glaube auch, es war einer der besten Freiburg-Spiele gegen Bayern, dass man wirklich über 70 Minuten da richtig gut mithalten konnte. So viele geile Zweikämpfe, und das kann man sich auch alles irgendwie, das kann man sich alles auch ganz gut mitnehmen. Wenn man es von der Bayern-Seite betrachtet, würde ich aber auch sagen, es waren nicht die Bayern auf 100%. Weder von der eigenen Einstellung her, noch von dem Team, das da irgendwie gespielt hat.
Würde ich zustimmen. Also, die waren mit Sicherheit wollte man in der idealen Welt mit ein bisschen fitteren Beinen nach Madrid fahren. Also ich glaube, die sind jetzt auch nicht happy damit, wie das Spiel gestern gelaufen ist, weil die mussten schon relativ viel investieren dafür. Mhm. Ja, also ich nehme, glaube ich, dann doch auch relativ viel Positives mit. Ich denke, also auch so wie die Interviews gestern nach dem Spiel klangen, würde ich sagen, tut es der SC auch. Ich hoffe einfach, dass man das Positive transportieren kann Richtung Donnerstag und nicht den etwas emotionalen Genickschlag am Ende.
Ich habe leichte Sorgen, dass es, also vielleicht ist so ein, na, wie soll ich das jetzt sagen, dass man halt vor allem mitnimmt, hey, wir sind eigentlich voll gut. Und dann, ja, und denkt, ja, dann müssten wir gegen Celta Vigo irgendwie auch besser sein oder sowas. Und dass man deswegen etwas arroganter an die Sache rangeht. Das wäre meine Sorge zumindest, dass so eigentlich das Schlechteste passiert ist. Man hat keine Punkte bekommen, man hat aber vielleicht auch nicht diese Wachheit, die man hat nach einer Niederlage, wo alles richtig scheiße gelaufen ist.
Boah, das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Also kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, es ist ein Euroleague-Viertelfinale. Ich glaube, man wird da maximal scharf sein. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, hast schon recht. Ja. Meine Sorge ist ja auch, dass man es einfach nicht hoch genug gewinnt und dann im Rückspiel. naja, egal. Ich würde gerne noch ein paar einzelne Spiele.
Bitte, die haben wir jetzt, unbedingt.
Ich habe auch sie noch ein nämlich paar. Schon, also, weil dieses Höhler-Ding will ich jetzt schon auch noch mal sagen. Ich hätte nämlich fast überlegt, den als Spieler des Spiels zu nehmen. Ich mache es jetzt nicht ganz, aber der Typ, wie der lange Bälle festmacht, es ist unfassbar. Also ich weiß nicht, wie kann der so viel besser als Matanovic sein, obwohl Matanovic doch eigentlich so viel größer ist und der ja auch gar nicht, ja, obwohl, also der Unterschied ist auf jeden Fall groß. Und ich finde die Entscheidung, dass man jetzt gesagt hat, man lässt Matanovic häufiger spielen, ich glaube, die liegt auch ein bisschen daran, dass der bekommt dadurch halt, also wächst besser in diese Mannschaft rein und so. Und dass man dann gesagt hat, okay, Matanovic ist jetzt halt Stürmer Nummer 1 und das zieht man durch. Wenn Matanovic ein bisschen fester in der Position wäre schon und das nicht bräuchte, würde ich aber fast dafür plädieren, häufiger Höhler von Anfang an spielen zu lassen, weil der halt echt was bringt, was Matanovic nicht bringen kann und diesem Spiel dann auch eine gewisse Struktur bringt. Ich fand's so stark.
Ja, und weil Matanovic von der Bank auch mehr Torgefahr bringt, als Höhler bringt. Ja.
Ja.
Ja, kann vielleicht dazwischen rein, Alex hat Höhler als Spieler des Spiels genommen. Ah, ja. Das heißt, er ist nicht ungenannt. Ich möchte vielleicht noch kurz, vorm Spiel hätte man sich ja fragen können, ob Lienert oder Ogbu spielt. Mhm. Und ich fand Lienert, der hat einen kleinen Wackler ganz am Anfang und fand ihn dann aber richtig, richtig gut. Er hat sich richtig gut reingekämpft, hatte ein paar richtig gute Balleroberungen. Fand ihn gestern, glaube ich, sogar einen kleinen Tick besser als Ginter, obwohl Ginter immer noch auf seinem absurden 2026er Niveau spielt.
Also, ja. Ey, dieses Team, wenn alle fit sind, mit Lienhardt, Ginter, Mansambi, Suzuki, das ist einfach sehr hohes Niveau. Bei Atubolu würde ich auch gerne nochmal diese Paraden, die er am Ende raushaut und auch die in der ersten Halbzeit gegen Lennart Kahl und so herausheben, das fand ich sehr gut.
Spielerisch war nicht so toll gestern. Gehen aktuell sehr viele Balance-Seiten aus.
Also ich habe das ja kurz mit Tobias Escher gehabt, dass ich dem gesagt habe, hey, wie kannst du immer sagen, dass Atubolu irgendwie spielerisch nicht so stark ist? Und dann sagt er, ja, Chipbälle, also lange Bälle und so. Und jetzt, I can't unsee it. Atubolu ist echt schlecht bei langen Bällen.
Ja. Ja. Die alten SC-Fans erinnern sich an Richard Golz und so schlimm ist es noch nicht.
Am Anfang eigentlich Baumann auch ganz viel. Ganz hier, es hat mich damals auch immer so aufgeregt, dass man die Bälle immer auf außen versucht hat zu, lange Bälle auf außen, die sind dann so oft zu lang geworden, dann dachte ich, dann mach den doch wenigstens lang einfach in die Mitte, dann kommt der, kann nicht in Seiten ausgehen. Ah, das nervt mich ein bisschen, weil das wäre halt der Gegenpart zu Höhler. Ne? Mhm. Also man hatte ja damals dieses Flecken auf Höhler-Ding, was ich weiß nicht, was ja total viel gebracht hat und schon, ja, da fehlt dann der Counterpart so ein bisschen.
Ja, möchte ein bisschen,
Sachen auch sehen, wenn der nächste nicht mehr da ist. Ja.
Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen schwieriger dieses Jahr für ihn, weil ich hatte das Gefühl, diese Exit-Bälle auf Außen waren letztes Jahr viel besser. Ich glaube, er muss sie dieses Jahr aber auch viel genauer spielen, weil die müssen über den Gegenspieler hinwegkommen, weil du hast da ganz häufig Treu-Beste stehen oder du hast Grifo, Scherhand und dann halt Günther ist noch okay dabei. Aber dir gewinnt da keiner ein Duell. Und Doan hat dir da unfassbar viele Duelle gewonnen, wenn du ihn da ein 1-1 geschickt hast gegen Linksverteidiger. Und ich glaube, er spielt jetzt auch viel mehr in Richtung Seitenlinie, weil die da halt dann runterkommen müssen und dann gehen sie halt häufiger zu lang.
Ja. Aber die langen Bälle sind halt eigentlich auch dieses Jahr nochmal wichtiger geworden durch dieses viele 1 gegen 1. Ja. Und die kommen halt auch echt nicht so gut. Also die ganz langen, meine ich, nach vorne. Ja.
Wer ist denn egal. Dann Spieler des Spiels?
Mansambi.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ist damit den gleichen gewählt wie Julian. Ich würde mich Paddy anschließen und würde mit Niklas Beste gehen, den ich sehr gut fand gestern.
Okay, das musst du aber nochmal ein bisschen, weil ich fand Beste auch gut. Aber warum ist er so gut gewesen?
Also, ich finde ihn insane gegen den Ball. Also, das ist wirklich, er bringt so eine Intensität drauf. Er ist, finde ich, in diesem Spiel, also Freiburg baut ja, da hat man, finde ich, noch nicht so sehr gesehen, dass Lienhardt wieder dabei ist. Man hat immer noch ganz viel aufgebaut über Atubolo, dann Ginter, Treu und Treu dann die Seitenlinie entlang auf Beste und er öffnet Richtung Zentrum. Und diese Bälle sind einfach so gut von ihm. Er öffnet damit einfach so viele Angriffe, hat dazu, er bereitet die Treu-Großchance vor, er lässt den Ball durch vor der ersten Höhler-Chance, er bereitet die zweite Höhler-Chance vor und er steckt den Eckball vor 2-0, auch wenn die ein bisschen geschenkt ist. Aber er ist irgendwie fast immer beteiligt, wenn es gefährlich wird. Leitet auch das Yu-Ito-Dribbling ein, bevor es dann den Freischuss gibt, 18 Meter vorm Tor. Und ich finde, ich finde es dann immer ein bisschen schade, weil ich krieg ganz viel im Stadion mit von Leuten, die nicht so zufrieden sind mit Beste, weil die Scorer auch ehrlicherweise nicht so toll sind. Ja. Aber ich finde, gute Beste-Spiele merkt man im ersten Spiel extrem an, weil er unfassbar viel öffnet für den Rest der Mannschaft.
Ja. Das finde ich auch. Und er ist jetzt auch noch, und dazu ist er nochmal direkt auch beteiligt bei Dingen. Ich hoffe auch, dass er selber und vielleicht auch so das Team drumherum das irgendwie gut sehen kann und einschätzen kann, dass es da gerade so einen krassen Aufwind gibt, weil du hast schon recht, von den Scorern her ist es halt überhaupt nicht und das ist ja irgendwie dann bei Offensivspielern schon auch wichtig. Aber das ist echt gut.
Unsere Community hat auch Mansambi genommen in einem engen Rennen gegen Noah Atubolu.
Ja. Ah, gegen Noah Atubolu?
Ja.
Ja. Hey, ich fand Atubolu eigentlich auch ganz gut und du hast auch schon recht mit den 3 Gegentoren, dass ich würde da jetzt auf jeden Fall nicht Atubolu da so die Schuld geben. Aber es sind 3 Distanzschüsse, sind es trotzdem irgendwie. Ja. Wo ich denke, wenn.
2. Also, der von Carles aus 5 Metern.
Ja, richtig. Ja. 2 Distanzschüsse und ich glaube auch, wahrscheinlich machten die meisten da nichts. Aber ich glaube, so ein richtig guter Torhüter hat einen von den beiden.
Glaube ich nicht. Ja,
nochmal, ich muss mir auch nochmal angucken.
Er hat 3 der 5 guten Distanzschüsse, hält er. Ja, also wenn man es so hochrechnet.
Ja. Hast recht, ja. Aber Distanzschüsse haben eigentlich keine 2/5.
Nee, bei Bayern vielleicht schon. Also Bayern macht diese Saison ja allgemein sehr, sehr viele Tore über Distanzschüsse, muss man ehrlich sagen.
Das stimmt, ja. Ansonsten, ich weiß nicht, können wir jetzt noch kurz über Höfler sprechen?
Wenn du möchtest. Also letztlich halt muss man ehrlich sagen. Beim
letzten Tor, aber ja, ich weiß, es ist auch echt nur eine kurze Phase und Bayern drückt voll. Aber auf jeden Fall ist dieses, warum spielt Höfler nicht? Ich glaube, diese Frage wird seltener.
Ja, letztlich muss man wahrscheinlich sagen, man hat es ein Jahr zu spät beendet von beiden Seiten und man hat sich da einen Kaderplatz zugemacht, der häufiger wahrscheinlich nötig gewesen wäre, gerade da Osterhage so viele Ausfallzeiten hatte dieses Jahr. Und Mansambi ja dann auch noch die Sperren hatte und so. Also das ZM ist sehr dünn und man mag sich wirklich nicht vorstellen, wie diese Saison gelaufen wäre, wenn Eggestein nicht einfach Marathon-Man ist.
Ja. Also vielleicht ist es ja im Training irgendwie auch geil, dass Höfler dabei ist und kann da viel zeigen.
Weiß ja, aber nicht. Dann stell ihn als Co-Trainer ein. Also, Entschuldigung, es ist...
ja.
Ja. Kann auch Maxi Philipp als Offensivtrainer einstellen, wenn er beste Schusstechnik im Kader hat.
Das stimmt.
No offense gegen die beiden. Also, aber es ist halt für die Kaderplanung sind beide sehr offensichtlich keine Option. Außer es geht nicht anders.
Ja, und ich würde auch sagen, dass das eigentlich schon eine der größeren Themen ist. Also ich finde das fast sogar ein bisschen größer als dieses, dass man Winter Adamu und Dingshi abgegeben hat. Dass man da keinen Sechser dazu hat. Den hätte man diese Saison einfach gebraucht.
Ja, yep. Vielleicht reicht's trotzdem für noch ein paar coole Momente. Ich bin mal gespannt. Wir reden gleich noch über die Bundesliga. Ich würde kurz über die anderen Teams und die Leihspieler sprechen.
Ja.
Fangen da kurz mit den Frauen an, bei denen einiges passiert ist in den letzten 2 Wochen. Da werdet ihr aber in den Frauenfolgen mehr dazu hören. Es gab die Abgänge von Co-Trainer Nico Schneck, der jetzt Cheftrainer beim VfB Stuttgart geworden ist. Und vor allen Dingen von Rebecca Adamczyk, die im Sommer ablösefrei zum 1. FC Nürnberg wechseln wird. Als U-Nationaltorhüterin und Talent aus der eigenen Jugend im Sommer, in dem sie die Nummer 1 geworden wäre in Freiburg, da Laura Benkert jetzt in Elternpause geht, sie ablösefrei zu verlieren, ist wirklich kein Todeszeichen. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Einordnung von Julian Paddy und Helene zu dem Thema. Es gab aber auch eine Vertragsverlängerung von Tessa Blumenberg. Ansonsten war Pause dieses Wochenende. Die U23 hat einen sehr, sehr wichtigen Auswärtserfolg beim TSG Balingen gefeiert. Ein 3:2-Sieg. Mal wieder 2 Gegentore. Aber gegen die untersten Teams schafft man es zumindest mehr zu treffen, als man defensive Lücken lässt. 2 sehr schöne Tore von Krish Raveri. Der hat jetzt in den letzten 2 Spielen 3-mal getroffen und alle 3 mit einem wunderschönen Rechtsschuss jeweils, richtig gute Schusstechnik. Und Oskar Wiklaff schießt den Siegtreffer nach einem 11-Meter-Nachschuss. Es sieht nicht so aus, als würde mehr als Ulm von oben runterkommen aus dem Südwesten. Deswegen bleibt es wahrscheinlich so, dass man weit genug ist von Abstiegsplätzen, um sich da ernsthaft Sorgen zu machen. Genau. Das ist zumindest absteigen wird man nicht trotz einer sehr nicht guten Saison. Sehr nicht guten. Sehr nicht gut ist auch mein Deutsch heute.
Ja, es ist, wenn man nicht schlecht sagen will.
Genau. bei der U19 habe ich noch nicht nachgeschaut, wie sie gespielt haben. Das reicht mir nach in der nächsten Folge. Zu den Leihspielern. Robert Wagner gestern Abend in einem sehr verrückten Spiel für Dynamo Dresden durchgespielt gegen die Hertha. Dynamo 1-0 verloren. Alles, was rund ums Spiel passiert ist, ich möchte es ehrlicherweise an der Stelle nicht kommentieren. Ich glaube, da spricht sehr vieles für sich. Möchte nur kurz lobend erwähnen, dass ich Sven Jablonski sehr, sehr angenehm fand in der ganzen Begleitung des Spiels. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich habe es nicht gesehen. Ich war, ich bin nach dem Bayern-Spiel weg.
Okay. Also.
Und habe deswegen, ich habe nur eure Einschätzung bei WhatsApp gelesen.
Ja. Auf jeden Fall ein großer Bärendienst für alle Diskussionen rund um diverse Innenministerkonferenzen. So hilft man PolitikerInnen, populistische Forderungen aufzustellen. Berkay Yılmaz und der 1. FC Nürnberg haben gerade, während diese Aufnahme lief, das Spiel in Braunschweig fertiggestellt. Wir haben 1-1 gespielt dort. Du hast ein bisschen nebenher geschaut. So
ja,
Eindrücke?
mit einem schielenden Auge. Und ich habe auch die erste Halbzeit gesehen. Hey, Yılmaz wie immer einfach sehr gut. Ich finde halt auch in den Defensiv-Zweikämpfen oft sehr gut. Es ist echt nur seine Körpergröße natürlich bei Defensivstandards. Da sieht es schlecht aus. Ja. Er war jetzt irgendwie offensiv halt, hat jetzt nicht direkt was vorbereitet oder so. Deswegen. Weiter, ich glaube, alle, die so Nürnberg gucken und so, die finden Yılmaz, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Er dominiert jetzt noch nicht die zweite Bundesliga oder so. Ich meine, dafür ist dann mit Scorern und so weiter einfach zu wenig. Und 1-2 Flanken gehen bei ihm halt noch daneben. Aber ich sehe es halt vor mir.
Ja. Bin sehr gespannt, ob man sich das häufig traut mit Treu rechts und Yılmaz links. Ist schon eine maximal offensive Besetzung bei der Außenverteidiger. Aber ich hätte da viel Bock drauf. Florin Muslia hatte eine sehr bittere Woche. Hat mit dem Kosovo erst das Halbfinalspiel in den Playoffs um die WM gewonnen, um dann das Finale 1-0 gegen die Türkei zu verlieren. Deswegen knapp WM-Teilnahme verpasst und gestern das Auswärtsspiel in Kaiserslautern nach einer frühen roten Karte für Düsseldorf mit 3-0 verloren. Er hat durchgespielt, aber die Fortuna muss aufpassen, dass sie nicht nach unten reinrutschen.
Ja. Da gab es irgendwie ganz kurz, glaube ich, so einen Bericht, dass die schon Interesse haben, auch den Fest zu verpflichten.
Ja, kann ich mir
vorstellen. Auch wenn sie es nicht den Aufstieg schaffen.
Ja. Mal schauen, was er möchte da. Genau.
Ja, also wäre sicher gut für alle Seiten, genau. Glaube ich. Also, ich weiß nicht, ich bräuchte jetzt Muslija nicht unbedingt auf. Nee.
Ich glaube auch nicht. Genau, Noah Weishaupt bei Hannover, die hatten heute das Topspiel gegen Elversberg, ging 1-1 aus. Noah Weishaupt war wieder nicht im Kader. Merlin Röhl und der FC Everton hatten dieses Wochenende spielfrei, weil FA Cup Viertelfinale war in England, deswegen war kein Premier League Spieltag. Junior Adamu spielt mit Celtic Glasgow heute Abend um 17.30 Uhr in Dundee, das ist auch noch vor unserer Aufnahme. Und ihren Dingschi, dann können wir zur Bundesliga überleiten, hat gestern mit Heidenheim in Gladbach gespielt, bei sehr, sehr schwachen Gladbachern, nach allem, was ich gelesen habe, hat Heidenheim 2-2 geholt. War, glaube ich, nicht ganz glücklich damit, das Spiel nicht gewonnen zu haben. Ehren Dingchi durchgespielt. Genau. Willst du ganz allgemein was zur Bundesliga sagen? Ich kann nur sagen, ich habe mich gestern im Stadion, ich hatte bei Kicktipp 3-2 für Wolfsburg getippt, weil ich mir sicher war, dass Leverkusen das verkackt. Und ich habe mich zur Halbzeit einerseits schlecht und andererseits gut gefühlt und bin sehr froh, dass Leverkusen es noch gedreht hat. Habe aber gesehen, habe ich nichts bis auf den Streit nach dem späten 1-0 von Dortmund.
Ich habe nicht mal das gesehen.
Ja, okay.
Ich bin halt wirklich sehr, sehr blank. Von den Ergebnissen her finde ich wichtig, dass Mainz gegen Hoffenheim auswärts gewonnen hat. Mm. Das ist unser Spiel. Nee, dann mache ich das nochmal kurz weg.
Nee, ist nicht unser Spiel. Wir spielen noch Celta Vigo.
Okay, ja.
Mach ruhig.
Ich habe Angst, dass die das nächste Spiel gegen Freiburg gewinnen und dann ein Punkt hinter Freiburg sind und dass Urs Fischer sich tatsächlich noch an Freiburg vorbeischleicht.
Naja, aber die verlieren ja gegen uns und dann sind 7 Punkte.
Ja. Ja, das Mainz ist irgendwie crazy und Urs Fischer ist halt auch crazy. Ja. Ich finde das so geil auch, dass diese ganzen Fußballfans, die immer denken, man bräuchte so einen Lautsprechertrainer und so, dass ihre Mannschaften dann intensiv und so spielen. Und dann hat man aber, ich weiß nicht, wann gab es mal irgendwie so, Stöger hat das mit Köln damals ja auch geschafft und dann gibt's einen Fischer, der das mit Mainz schafft und so und die sitzen halt alle irgendwie immer nur so da und sind ruhig. Kovac ist ja eigentlich auch ein ruhiger Trainer,
ja,
an der Seitenlinie und das ist ja auch dann einer, wo die Spieler trotzdem halt irgendwie rennen. Es ist, egal.
Also ich hoffe, also in meinem Kopf hoffe ich, dass heute dass St. Pauli jetzt das Spiel gewinnt bei Union, was gerade läuft, und dass dann Köln in Frankfurt gewinnt. Also nicht nur. Natürlich wäre das auch beides für uns sehr, sehr gut in der Tabelle, weil wir dann Platz 7 noch in Reichweite hätten und von hinten niemand drückt. Aber vor allen Dingen, wenn die beide gewinnen sollten, hätte Wolfsburg 6 Punkte auf Platz 16. Das wäre sehr
das
gut.
Ist so geil. Oh, wäre das gut. Ja.
Also für mich aus 2 Gründen. Ich mag, erstens wäre es sehr lustig, wenn Wolfsburg absteigt. Zweitens konnte Dieter Hecking noch nie leiden. Spätestens nicht, seit er sich aus Nürnberg so ein bisschen ehrenlos verabschiedet hat. Ich fand es letztes Jahr schon gut, dass da gab es so ganz kurz diesen Hype, als er Bochum übernommen hat, wo ich mir schon dachte, boah, eigentlich, ich sehe es nicht. Und dann sind die abgestiegen und dann waren die in der zweiten Liga unter ihm immer noch schlecht. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, niemand fällt mehr da drauf rein. Und jetzt fällt Wolfsburg scheinbar drauf rein. Und ich hoffe sehr, dass es sich durchzieht.
Witzig. Für mich ist das immer noch so eine der alten Sachen, die mir hängen geblieben ist, von den alten Spielverlagerungs-Podcasts, dass so Tim Rieke irgendwie hier Hacking gut findet, was der defensiv macht. Aber das ist jetzt halt auch einfach
ein paar Jahre her.
Was weiß ich, 12, 10, 16 Jahre her halt, ja.
Ich finde, ich glaube, den Take haben wir gemacht, rund um diese, um die Rasenfunk, Folge, um den Rasenfunk-Teil des Christian Streich-Abschieds bei uns. Ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, diesen 9-Stunden-Marathon insgesamt. Umso länger ich über Christian Streich nachdenke, umso außergewöhnlicher ist es, wie oft er sich selber neu erfunden hat und wie wenige Trainer das eigentlich können.
Das stimmt. Das denke ich auch. Also sie können es halt nur bei unterschiedlichen Vereinen gewisserweise. Und irgendwann ist es dann halt auch rum. Wie alt ist Hacking?
Weiß nicht. Anfang 60 hätte ich gesagt.
Anfang 60. Es ist vielleicht schon schwer. Also weil ich meine, Hacking hat ja viele, viele unterschiedliche Evolutionen beim Fußball irgendwie mitgemacht. Und vielleicht ist es ja auch dann irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn man merkt, immer wieder, es geht in die eine Richtung, dann geht es in die andere Richtung, dann geht es in die nächste Richtung, dann geht es wieder zurück zu dem. Dann denkt man ja vielleicht auch irgendwann, hä, man muss doch nicht jeden Trend mitmachen oder so. Ich weiß nicht, ob das dann schwieriger ist, mit der Zeit sich anzupassen, wenn man sich so oft angepasst hat.
St. Naja. Pauli führt übrigens.
Ja, ich habe das Tor gesehen, geiler Schuss. Ja, aber ich fand Berlin bis dahin besser, Union. Ja, hey, also Abstiegskampf wäre schon richtig gut, wenn Wolfsburg da mal runtergeht. Auch vielleicht gibt's da ein paar ablösefreie Spieler.
Das ist aber auf jeden Fall
so geil, ne?
Es ist verrückt, wie viele, wobei so viele sind's jetzt gar nicht mehr. Also Gladbach hätte sich diese Saison den Abstieg tatsächlich verdient, finde ich. Und sie holen ihn sich trotzdem nicht ab, weil sie zwischendurch immer wieder zu gut gepunktet haben. Aber irgendwie ist das schon ein sehr komischer Abstiegskampf dieses Jahr. Und dieses Jahr würde ich tatsächlich auch für niemanden, der 16. wird, meine Hand ins Feuer halten, dass sie die Relegation gewinnen.
Da würde ich dir recht geben, ja. Aber vielleicht, also auch wenn wir nach ganz oben gucken, geht es mir nämlich eigentlich ähnlich. Ich habe nämlich nochmal überlegt, also weil das Freiburg gegen die Top-Teams besser aussieht. Ich frage mich auch, ob das ein bisschen an den Top-Teams liegt. Also weil Dortmund, hat man jetzt schon häufig drüber gesprochen, ich meine, die sind defensiv sehr gut, aber spielerisch fehlt da halt ein bisschen was. RB Leipzig schwankt krass. Ich habe das Spiel gegen Bremen jetzt nicht gesehen, aber auch 2-1 ist, naja, weiß ja nicht. Ja, und Stuttgart spielt gut, aber hat auch schon mal besser gespielt. Und ja, in Hoffenheim geht jetzt wohl halt ein bisschen nach hinten los und Leverkusen sucht sich halt irgendwie noch stark und dann kommen wir ja schon zur Eintracht, wo es halt gar nicht läuft.
Ich finde es verrückt bei Hoffenheim. Wir haben alle die ganze Saison darüber geredet, wie krass Leon Aftulau ist. Und jetzt ist er weg und die haben verdient irgendwie so ihre Stabilität. Und irgendwie denkst du dir so, es darf doch bei einem Bundesligisten nicht an einem Spieler hängen, aber die haben halt wirklich, ja. Also ich meine, er wurde gestern eingewechselt. Das heißt, er ist jetzt dann wieder da. Mal schauen, ob das alleine ausreichen wird.
Ja, aber wenn bei Freiburg Mansambi fehlt,
ja, voll.
Ist halt auch,
ja,
ist auch krass.
Wie die Wochen aussahen, wissen wir auch, ja.
Ja, soll ich den Take nochmal bringen? Ich sag's nochmal ganz kurz.
Ja, wir können jetzt auch über Vigo sprechen, finde ich.
nee, wenn du noch eine Idee hast, kannst du ja auch was dazu sagen. Bei dem Spiel oder gerade auch die letzten Wochen habe ich wieder so stark dieses Gefühl, dass es Trainer haben halt irgendwie nur so begrenzt Einfluss und es kommt halt schon sehr stark auf die individuelle Leistung von den Spielern an. Auch bei dem Bayern-Spiel fand ich jetzt, das war eine interessante Herangehensweise mit dem sehr viel und sehr aggressiv 1-gegen-1. Aber es kommt dann halt doch einfach darauf an, dass du hast halt irgendwie 6-7 intensive, interessante Duelle im Mittelfeld und gewinnst davon wahnsinnig viele gegen Bayern. Und das gewinnst du halt schon auch, weil Mansambi gerade gut drauf ist, weil Suzuki gerade gut drauf ist, weil Lienhardt wieder dabei ist und so. Und wenn einer von den Spielern fehlt und zweimal so ein wichtiges Duell nicht gewonnen wird, gibt's halt zwei mehr geile Szenen für Bayern. Sie schießen ein Tor und dieses ganze Spiel ändert sich halt eigentlich.
Ja.
Wo ich dann immer denke, dass, ja, also wenn man halt davon spricht, was ist spielerische Weiterentwicklung und so, es ist halt ganz viel, also ja, dieses Team mit und ohne Mansambi, davon kann man nicht abstrahieren. Man kann halt nicht von System reden, dass das irgendwie besser oder mutiger ist oder so, sondern spielt halt Mansambi oder spielt er nicht.
Ich würde sagen, dass das gar nicht unbedingt dem entgegensteht, dass man, ich finde, es gibt Teams, die eine Fußballidee auf den Rasen bringen, die unabhängiger ist von Einzelspielern, die spielen. Das sieht dann auch, also wenn man jetzt wieder das Stuttgart-Beispiel aufmacht, natürlich sieht Stuttgart besser aus, wenn Stiller statt Cema spielt, wenn Hoeneß mal rotieren möchte. Oder es sieht besser aus, wenn man vorne nur mit einem Stürmer spielt, sehen die besser aus spielerisch, wenn Under statt Demirovic spielt und so. Aber du hast so Grundabläufe, die irgendwie fast immer zu sehen sind. Und das fehlt mir bei Freiburg einfach häufig unter Schuster. Das ist, glaube ich, das, was mich dann manchmal... Und dann ist es vielleicht auch einfach ein valider Weg, den so zu gehen und zu sagen, okay, wir brauchen das nicht, weil wir haben Grundabläufe gegen den Ball und wir haben wir bringen unsere Einzelspieler, letztes Jahr Doan, dieses Jahr Yuito und Mansambi, ab und zu Beste, ab und zu Scherhand, immer wieder Grifo seit 10 Jahren, bringen wir immer wieder in Situationen, in denen sie uns trotzdem Spiele entscheiden können. Und dann kann das auch ein nachhaltiger Weg zum Erfolg sein, aber es ist halt dann meistens ein Fußball, der nicht so viel Spaß macht.
Nehmen wir jetzt aber Stuttgart mal aus dieser Liga raus, weil ich würde auch sagen, das ist halt, es ist wirklich was sehr, sehr Besonderes, was Stuttgart da irgendwie macht. Dann gibt's ja eigentlich kein anderes Team, das halt so stark irgendwie unabhängig von den Spielern gute offensive Dynamik irgendwie reinbringt. Das ist ja, also das sieht man ja bei Frankfurt, die versuchen es ja jetzt seit Jahren und schaffen das halt irgendwie nicht. Und man sieht's bei, hat's bei Gladbach früher gesehen, man sieht's ja bei Dortmund gerade auch, das sind halt defensiv gute Strukturen. Die hat Freiburg halt auch.
Ja.
Ja.
Ja, fair. Vielleicht hast du auch recht. Vielleicht waren wir auch einfach von Streich verwöhnt, weil bei Streich sah das auch oft so aus, aber ich finde, wenn man genau die Spiele sich angeguckt hat, dann war das häufig ein bisschen was anderes. Ich habe da meistens mehr Grundidee gesehen mit Ball.
Aber findest du bei Streich offensive Grundidee?
Ja.
Oh, ich weiß nicht. Ich fand unter Streich, da gab es so viel. Also dieses, weiß nicht, 10 Spiele hintereinander, kein Spiel aus dem Tor und so, kein Tor aus dem Spiel heraus. Nur weil Petersen dann irgendwann mal
Die Anfang
60 ja, gut, Meter oder so.
Ich meine, jetzt reden wir von Jahren, in denen Gondorf auf dem Flügel gespielt hat.
Ja, naja, und der Abschluss, da war halt auch viel Doan einfach. Und zwar halt Höfler im Zentrum, der halt richtig gut gespielt hat.
Ja, vielleicht hängt es mehr davon ab, wer in Freiburg gerade die prägenden Spieler sind. Das ist vielleicht ein Take, den man tatsächlich machen kann.
Also mein Gefühl war das schon auch immer, dass gerade offensiv es halt darauf ankommt, hat man jemanden wie Waldschmidt in der Offensive oder nicht. Und dann, wenn man das hat, ist irgendwie gut. Und wenn man dann offensiv halt irgendwie nur mit Höhler und Petersen zusammenspielt, das ist dann halt, dann fehlt einfach irgendwas. Dann konnte Streich das auch nicht gut ersetzen.
Ich möchte es jetzt nicht abwürgen, ich könnte da mit dir 2 Stunden drüber reden, aber wir machen das vielleicht im Saisonabschluss nochmal, wenn wir dann größere Linien ziehen als Europa League und Pokalsieger. aber Europa League ist noch das Motto. Ich bin sehr hyped auf Donnerstag. Geht's dir auch schon so? Ja,
das geht mir auch so. Wir hatten Celta Vigo gespielt.
Ich weiß
am Wochenende. Ich habe auch nicht nachgeguckt, das können wir jetzt noch live.
Ich schaue live.
Live machen. Ist,
natürlich war das vorbereitet.
Ich glaube, die haben doch das Spiel davor, haben sie krass geführt und dann noch heftig verloren.
Die spielen jetzt in 11 Minuten in Valencia.
Ah, shit, muss man das gucken oder was?
Ich glaube nicht. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber mein Gefühl ist, dass die schon ein bisschen rotieren. Aber vielleicht täusche ich auch. Doch, gefühlt sind die ein bisschen am Rotieren.
Für Schweinerei. Ah, wir hätten das Spiel gegen Bayern verlegen lassen müssen. Ist halt das Wichtigste jetzt, ja.
Also ich kann halt wirklich, ich kann Celta Vigo gar nicht einschätzen.
Ich bin
absolut blank. Ich bin sehr für Donnerstag erstmal optimistisch, weil wir zu Hause einfach gut sind. Wir haben zu Hause in der Europa League diese Saison jedes Spiel gewonnen. Wir haben zu Hause in der Liga, glaube ich, gut, wir haben die letzten 2 Spiele verloren, aber naja.
Zwar gegen Union und Bayern.
Ja, also die kann man ja nicht in den Vergleich reinnehmen. Ja, nee, keine Ahnung. Also ich freue mich tatsächlich einfach. Europa League Heimspiele sind so immer stimmungsmäßig sehr, sehr gut. Und ich glaube, ein Europa League Viertelfinale wird wirklich krass werden, wenn man nicht jetzt irgendwie super früh 2 Nackenschläge bekommt oder so. Aber ich freue mich einfach auf den Moment und ich glaube tatsächlich, dieses Viertelfinale kann für mich fast nichts killen. Also selbst wenn man da jetzt irgendwie, wenn man da knapp ausscheidet oder sowas, dann war man im Europa League Viertelfinale. Das ist wirklich, ich habe da einfach nur Vorfreude drauf und wirklich wenig so richtig sportliche Erwartungen.
Und was ist jetzt bei 0-1, 4-0? Also wenn man beide Spiele verliert, wie fändst du das?
Ich würde jetzt im Moment sagen, ich fände es nicht so dramatisch, wie sich es im Moment dann anfühlen würde, kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
Ja. Ah, ich weiß nicht, wie ist denn die Freiburger Sache mit spanischen Teams? Wen hat Freiburg denn das letzte Mal
gespielt? In der ersten Euroleague-Saison unter Streich hatten wir 2-mal FC Sevilla. Aber ja, okay. das war schon eine sehr andere Zeit.
Danach ist Jesus Christus geboren und hat sich für die Sünden der Menschheit geopfert. Ja.
Also, ich glaube, es gibt einfach keine Vergleiche. Was ich so sehe, spielt Celta Vigo meistens 3-4-3. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es wieder ein Spiel wird, in dem, ich weiß nicht, ob Schuster das genauso sieht, aber also Beste wird er so oder so starten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, da Kübler wieder fit ist, dass wenn man wechseln möchte rechtsoffensiv, dass es dann eher passieren wird, dass man Treu vorschiebt und Kübler rechts spielt, weil das ja schon häufig gegen 3-4-3-Teams bei Freiburg so ein bisschen die Bruchstelle ist, die es dann häufiger mal gibt, wenn da das Verschieben nicht gut funktioniert in die hybride Formation. Könnte mir schon vorstellen, dass Irier gerade nach dem Spiel in Stuttgart zum Beispiel oder auch in Lille, dass man da vielleicht sagt, okay, je nach Spielverlauf machen wir das nicht. Aber das ist das Einzige, was ich vorweg in Vorbereitung irgendwie in meinem Kopf habe für dieses Spiel.
Ja, also ich rechne eigentlich damit, dass es die Aufstellung sein wird von jetzt plus genau diese Frage mit den Außenverteidigern würde ich ja auch recht geben und dann hat man Tanovic dazu, ne?
Ja. Genau, hätte ich auch gesagt.
Ich hoffe, mein Sambi hat es ja nicht irgendwas an der Hüfte, irgendeinen Schlag abgeholt oder so. Das ist eigentlich mein bisschen meine Angst noch.
Ja, Höfler Startelf.
Oh Gott. Ja. Ja, hey, ansonsten, ich finde das halt auch in der Europa League schon irgendwie sehr interessant, wenn das diese Teams sind aus den anderen Top-Ligen, gerade wenn man das halt noch nicht so richtig gespielt hat. Dieser Vergleich ist einfach interessant. Man hat Celta Vigo, die haben 41 Punkte in 29 Spielen. Die kämpfen da um Platz 6.
Das sind eigentlich Freiburg aus Spanien. Kann man so sagen.
Ein bisschen, genau. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, wenn ich mir den Kader angucke, dann gibt's da jetzt für mich, also es ist auch interessant, weil hier gegen im letzten Spiel hatte man halt mit Carrezas diesen krassen Ausreißer bei Genk und den hat man jetzt nicht, sondern es gibt hier, also es ist vom Kaderwert recht ähnlich wie Freiburg und es gibt so einige 15 Millionen Spieler und keinen, der halt groß drüber ist. Ja, das bedeutet halt schon alles nochmal deutlich ausgeglichener von der Altersstruktur her, einige Anfang 20, aber dann eben auch Mitte 20 und 30. Weiß nicht. Iglesias.
Genau. Iglesias und Aspas haben beide mal spanische Nationalmannschaft gespielt. Marcos Alonso war mit, ist jetzt 35, war mit Chelsea Champions League Sieger.
Ja, stimmt.
Genau.
Wie Lienhardt ja auch Material.
Na, schon ein bisschen mehr.
Ja.
Swedberg ist, glaube ich, ganz gut. Links außen. Schwede dürfte Alex ein bisschen mehr sagen. genau. Also, ich bin gespannt. Ich habe einfach nur Vorfreude. Kann gar nicht arg viel mehr dazu sagen.
Ja. Ja, das wird krass.
Alright.
Jo.
Dann würde ich sagen, bevor wir, also bringt ja jetzt nichts weiter, um irgendwas rumzureden, über das wir eh nichts sagen können. Ja. Wir werden das Spiel besprechen, nachdem es am Donnerstag gelaufen ist.
Sehr sicher. Du bist wahrscheinlich im Stadion.
Ich bin im Stadion. Also wir werden es wahrscheinlich eher Freitag besprechen. Oder du und Alex besprecht das Donnerstagabend. Mal schauen.
Mal gucken.
Irgendeine Art von Einordnung werdet ihr bekommen. Bis dahin, erstmal dir vielen Dank.
Danke fürs Moderieren. Okay. Ist immer ein bisschen leichter für den anderen, würde ich sagen.
Ja, es kann gut sein, dass ihr diese Folge erst Montagabend bekommt, deswegen sage ich euch jetzt nicht mehr schöne Ostern, sondern eine schöne Woche. Viel Vorfreude auf Donnerstag. Ist ja nur eine kurze Woche bis dahin. Und dann genießt das Europa League Viertelfinale. Man weiß nie, wie oft solche Momente kommen in der Vereinsgeschichte.
Korrekt.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.